glaube, ich habe spät gedrückt, aber das ist in Ordnung. Besser spät als nie. Ja, hi, also wir machen heute wieder so ein Podcast-Ding und der Bitcoin-Preis sieht gut aus heute. Fast 80.000 Euro pro Coin, das nur als Randinformation. Genau, ansonsten ist eine gute Woche, denn sie ist kurz. Wir hatten nämlich Osterfeiertage und das heißt, die Woche ist kürzer als
die meisten. Wir wissen, deine Wochen laufen in normalen Wochen eh ab, also weil ja Ostern für dich auch bedeutet, nicht zu arbeiten, richtig?
Nee, ja. Richtig, ja, ja, also, Alter, ich bin so Fritte. Ich merke so, ein Wochenende kann ich noch und dann bin ich durch. Aber ja, das Osterwochenende war lang bei mir.
Ja, so eine Mischung aus Arbeit und Family Time.
Eigentlich war eher so, oh shit, ich muss irgendwie jetzt Family Time so freischaufeln. Mhm. Und dann, ja, habe ich aber geguckt, dass ich dann irgendwie alles trotzdem irgendwie hinkriege. Hat mir so ein paar Deadlines gesetzt und gesagt, okay, bis dann willst du das fertig haben, bis dann willst du das fertig haben. Und ich habe quasi es fast hinbekommen, ich musste heute Morgen früher aufstehen, um noch was fertig zu kriegen. Bevor ich dann meinen Arbeitstag gestartet habe. Das war noch so ein bisschen.
So witzig. Ich stelle mir den Wecker, damit ich vor der Arbeit arbeiten kann. Cool. Aber
ja, ja.
Ich habe dir gerade schon davor gesagt, so, für mich ist es heute so ein bisschen die Willi-Episode. Und das finde ich, da habe ich mich drauf gefreut schon. Ja. Weil zwei Sachen, wo ich nicht ganz im Bilde bin. Die erste, mit der können wir kurz anfangen, weil wir gerade beim Thema waren, ist Worky Work. Du hast ja jetzt gerade nochmal hier nebenbei, also was ja der Bäcker wahrscheinlich auch verursacht hat, irgendwie nochmal einen Auftrag angenommen für so ein bisschen Website-Overhaul oder New Build und so weiter. Mhm. Wo sind wir gerade? Also wie sieht's aus jetzt nach dem Wochenende?
Ich würde sagen 90% fertig. Hey. Der Rest ist wirklich noch so, also es geht darum, so einen Online-Shop mit Produkten voll zu machen. Und der Rest ist so Fleißarbeit. Mhm. Und wenn alles dann steht, dann werden wahrscheinlich noch so Dinge auffallen. Ah, da muss noch was irgendwie, ne, da ist. Oder also man macht noch so einen Testlauf, guckt, ob alles richtig funktioniert, und dann werden bestimmt noch Dinge auffallen. Mhm. Deswegen 90%. Und was natürlich immer noch passieren kann, ist, dass irgendwem noch eine gescheite Idee kommt, so von wegen, ah, könnten wir nicht noch das und so. Und das ist dann immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, Abwägung zwischen, okay, kriegt man das noch rein oder dass es den Rahmen sprengt oder macht's oder das ist eher was eine Riesenerweiterung und das muss ich dann mal schauen, ob da noch was kommt und wenn ja, ob das noch so, ach komm, kriegen wir noch
rein. Oder ist es ein paid noch DLC? Mal eine Stunde.
Was für
ein bezahlter downloadable Content bei Games ist es ja immer so, wenn du Spiele hast und dann kommt irgendwann ein Jahr später so, ne, die Erweiterung für Geld und dann ist es wahrscheinlich auch die Frage, packt man das noch rein oder sagt man, ja, das ist jetzt irgendwie so viel mehr Aufwand, dass man das irgendwie lieber nochmal als Nachtrag dann quasi macht sozusagen, ne?
Ja, genau, genau.
Und wenn,
ja, das wird sich
dann, wenn du das so baust, wie stelle ich mir das vor? Also du, also jetzt, um bei dem konkret zu bleiben, wenn dann gesagt wird, da kommen später noch so Themen, heißt das dann quasi für dich in der Regel, es ist einfach ein Button verschieben und das ist quasi einfach nur Drag and Drop mittlerweile in diesen ganzen Programmierdingen oder ist es so, der Button braucht eine andere Farbe, was einfach nur im HTML-Code Green durch Orange ersetzen quasi ist? Oder heißt das dann schon eher, also wenn es jetzt so um Website-Programmieren geht, ich vermute mal, da haben die also meisten ZuhörerInnen auch keine Ahnung von. Oder ist das wirklich so from scratch, da muss man ganz neue Code-Blöcke bauen, um irgendwelche Sachen zu ändern und das hat irgendwie große Auswirkungen. So, wie stelle ich mir das gerade vor, wenn man sagt, heutzutage baut jemand alleine jetzt so an vier Wochenenden eine Website so?
Das kommt so krass drauf an. Okay. Also ich glaube, es gibt keine pauschale Antwort. Das hängt total stark damit zusammen, wie man es grundsätzlich macht. Also ich glaube, kein Mensch auf diesem Planeten programmiert selber eine Webseite.
Okay.
Von der Pike auf. Außer es ist wirklich so eine Seite, Text, Bilder, ohne Funktion, dann ja. Aber sobald irgendwie Funktionalität dazu kommt und du willst quasi nicht immer derjenige sein, der bei jeder kleinen Pupsänderung immer angerufen wird und gesagt, ja,
genau.
Ne? Deswegen, aber auch so insgesamt, das ist einfach nur smart zu sagen, hier, es gibt irgendeinen Anbieter, der sagt, hier ist ein Baukastenprinzip, so, Ne? Die einen sind ein bisschen, also es gibt verschiedene Zielgruppen, ne, die da bedient werden. Und da suchst du quasi das, was du brauchst, so von der Funktionsumfang. Und dann kommst du halt darauf an, was dieser Anbieter quasi so ein bisschen mitbringt. So, was haben die für Erweiterungen sowieso schon da, die du einfach quasi anschalten kannst, mehr oder weniger.
Das heißt, du hast speziell haben die nach einer Shop-Seite gesucht, so ein bisschen. Also die, die quasi einen Baukasten, also die quasi anbieten für so einen Shop. So, das ist so ein
Fokus zum Beispiel. Ja, war sogar so konkret, dass die gesagt haben, hey, wir haben hier ein ganz spezielles Tool, was wir benutzen wollen, müssen, sollen, wie auch immer. Und damit hätten wir das gerne.
Ah, die haben es selber so
gefolgt. Das setzt quasi, genau, das setzt halt schon mal viele, viele Rahmenbedingungen fest. So. Und da ist es halt dann so, dass wenn diese Anfrage reinkommt, das kann alles mögliche sein, von wegen, ah, hier hätten wir gerne noch irgendwie Text, das dann einfach 2 Sekunden Arbeit, bis hin zu, hey, wir hätten gerne die Möglichkeit, dass du Produkte miteinander vergleichen kannst. Und dann ist halt der erste Impuls, ist dann immer zu sagen, okay, gut, gibt es dafür schon eine fertige Lösung, die man einfach einschalten kann? Ne? Und wenn ja, ist die kompatibel mit dem, was man wie man es bisher gemacht hat? Ist die halbwegs gut gemacht? Also hat man da eher die Sorge, dass es irgendwie kaputt gehen könnte mit der Zeit? Ne? Wird die gewartet und so weiter? Also ist so ein bisschen so wieder quasi wie so eine erneute Kaufentscheidung, so welchen Weg gehst du? Und in der Regel findest du irgendwas, was es irgendwie ermöglicht. Und dann ist halt die Frage so, ist es was, wie gesagt, irgendwie nachhaltig taugt? Oder ist es was, was du einschaltest und in 3 Wochen wieder kaputt ist, weil und dann muss dann geschaut werden, okay, was ist der Änderungswunsch und gibt es da eine Lösung für? Und wenn es gar nichts gäbe, dann wäre halt immer die letzte Instanz, okay, ich schreibe jetzt quasi selber Code dafür. Aber auch dann musst du derjenige sein, der das dann am Ende auch wartet und pflegt. Und es lohnt sich einfach in der Regel nicht, außer, wie gesagt, das ist so eine kritische Funktionalität. Aber dann müsstest du auch sagen, okay, dann warte ich das jetzt und dann hätte ich aber auch irgendwie, da muss ich irgendwie kompensiert werden, so, dann brauchst du irgendwie hast du Wartungsverträge oder irgendwie sowas in die Richtung, dass du sagst, okay, dadurch, dass ich alle 3 Wochen da mal einen neuen Code update und so weiter, brauche ich aber auch irgendwie, muss die Arbeit ja auch irgendwie entlohnt werden, aber das ist so, würde ich aber auch nicht machen
in der Regel.
Also ich würde immer gucken, dass es irgendwas Bestehendes gibt, wo sich jemand anders drum kümmert, der auf irgendeinen Weg gefunden hat, damit Geld zu verdienen und deswegen das einfach nebenbei machen kann.
Das heißt dann quasi, du baust die Website fertig soweit mit diesem Tool, das du gesagt hast, und dann übergibt man das quasi dem Kunden feierlich, die schneiden irgendeine digitale Schnur durch und dann bist du aber auch, also gibt es da irgendwelche Folgeverträge oder ist man dann endgültig quasi raus in der Regel? Also jetzt in deinem Fall, wie ist es bei dir jetzt quasi sozusagen? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass ja dann nicht einfach jetzt in der Firma jemanden zu haben, der dann damit umgehen kann, was du gebaut hast. Oder ist es durch diese Tools eben doch so einfach? Und das hat man mittlerweile im Unternehmen und musst du eben haben, jemand, der dann den Rest selber quasi macht, die nächsten Monate und so.
Auch das individuell quasi, je nachdem. Ich habe jetzt in dem Fall gefragt, okay, ich habe ganz klar gesagt, so ich kann das nicht weiter pflegen danach, so ich kann es euch machen, aber dann übergebe ich das. Und hättet ihr jemanden oder habt ihr jemanden, der das dann weiter pflegen könnte mit entsprechender Einweisung? Und das heißt, Teil von dem Deal ist halt zu sagen, okay, wenn das Ding dann fertig ist, dann macht man eine Stunde irgendwie oder 2 Telefonat via Zoom, geht das alles durch. Dann kann ich halt zeigen, da ist ein Fallstrick, da musst du es so machen, da musst du es so machen. Dann kann man das aufzeichnen, Person notiert sich das. Und wenn am Ende dann nach 3 Wochen irgendwie eine Frage kommt, dann ist man ja noch da, so. Und solange das nicht überhand nimmt und nicht so, hey, kannst du das nochmal ändern? Also eher so halt fragen, das ist gar kein Problem. Und wenn man dann merkt, okay, es funktioniert doch nicht, kann man immer noch reden und sagen, hey, wir bräuchten dann doch nochmal irgendwas. Und dann ist es wieder wie ein neuer Auftrag, also wieder ein neues Game, von wegen, was braucht ihr? Okay, das dauert so und so lange, kostet so und so viel. Und andere machen das wiederum anders. Andere machen das halt so, die sagen von vornherein, okay, ich mache die Website, ich übernehme was Hosting quasi für euch. Und die Wartung, die Pflege. Das ist dann eher so, dass du sagst, okay, du kaufst quasi, weiß ich, das Hosting-Paket und verkaufst es dann weiter mit halt entsprechender Pflege und Wartung. Also dann sind halt aber auch Erwartungshaltungen dann geknüpft wie, hey, wenn jetzt irgendwas kaputt geht, musst du es proaktiv halt auch anpassen. Ne? Du pflegst es, du erweiterst das im Zweifel hin und wieder mal auf deine eigene.
Doch was Podigy für uns macht quasi, oder? Also das ist ja im Prinzip, was Podigy als Hoster unseres Podcasts quasi für uns anbietet. Wenn die ein neues Feature reinbauen, freuen wir uns. Wenn wir Fragen haben, melden wir uns an die. Und eigentlich, die kümmern sich um die Verteilung in die Kanäle wie Spotify und Co., damit wir es nicht selber machen müssen sozusagen. Ne?
Genau. Zu einem gewissen Grad so, genau. Aber halt eher dann trotzdem, dass halt jeder seine eigene Website hat.
Ne? Ja, also stimmt, okay.
Aber also vom Prinzip her ist es schon ziemlich ähnlich. Und dann sagen die halt, okay, ich weiß nicht, fürs Hosting plus die Wartung und Pflege, was halt immer so zu vereinbaren wäre, hätte ich gerne so und so viele 100 Euro im Monat, wie auch immer. Und dann hat, ne, das ist das Ziel, glaube ich, von den Personen dann zu sagen, gut, wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, 10, 20 Kunden habe, die ich parallel da betreue und jeder zahlt mir irgendwie 200, 300 Euro, dann macht das plötzlich halt ganz viel Spaß und dann habe ich halt mein regelmäßiges Einkommen und gucke dann, dass ich so, weiß nicht, vielleicht 30 Webseiten parallel irgendwie auf dem Laufen halte. So.
Und dann gehe ich, mache Instagram-Videos und nenne das passives Einkommen und alle sagen, das ist aber, hat nichts mit passivem Einkommen zu tun, du Idiot.
Ja, so ganz passiv ist es halt nicht, wie gesagt, da hängen da so Bedingungen dran, wie hey, guck, dass die Seite dauerhaft läuft und wenn irgendwie sich was ändert und wir eine neue Datenschutzbestimmung brauchen, dann bitte kümmere dich irgendwie darum. Ne? Und,
Aber würdest du sagen, dass es, wenn du das jetzt übergibst, ist das so einfach, dass ich das mit einer Einweisung von 2-3 Stunden hinkriegen würde, dann diese Wartung sozusagen? Also es ist mittlerweile so easy übersichtlich, wie quasi eine Facebook-Seite zu pflegen. Du hast dann deine Textboxen und deine Buttons und kannst halt die beschriften und benennen und so?
Ja, ja. Also ich glaube tatsächlich so vom Spezialwissen, was du brauchst, ist es so, gibt so ein paar Kniffe am Anfang, so wie, okay, du musst irgendwie eine Domain mit dem Ganzen verknüpfen, aber auch das ist kinderleicht mittlerweile, also da wird so durchgeführt. Dann so ein paar, wie soll ich sagen, grundlegende Dinge, zu sagen, okay, ich will jetzt irgendwie, dass Cookies gehandelt werden, korrekt gehandelt werden, ne, mit so Cookie-Bannern und sowas. Auch das ist, je nachdem, was du halt für eine Plattform nimmst, ist das eh schon gelöst.
Aber das hast du ja eh gemacht eigentlich, oder? Also das muss ich ja gar nicht mehr machen, als du dem das jetzt Produkt übergibst. Oder muss man das schon regelmäßig nochmal neu machen? Dann quasi?
Ich meine jetzt, nee, das macht das genau, das ich meine, das ist so, wenn du jetzt da jemand sagst, so, wer kann überhaupt eine Website machen? Dann würde ich sagen, jeder. Und dann gibt es halt so 2-3 Schritte, die ich jetzt übernommen habe für die, wo ich sage, das kann man sich halt mit ein bisschen Fleiß und Zeit irgendwie auch, kriegt man auch hin. Aber das wäre jetzt nicht so einfach, wie ich gehe jetzt dahin und ändere einen Text. So. Und es sind oft so Sachen wie halt einfach, dass man so Sachen weiß wie, ah, okay, wenn ich das jetzt hier so mache, dann gucke ich auch mal nach, ob das, wie das auf dem Handy aussieht. So, ne? Und das sind so oft so Fallstricke, wo man reinläuft, so von wegen, ah, okay, ich habe das irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt, dass das dann dieses Formular dann auf dem Handy total blöd aussieht und irgendwie sich nicht. Ne? Und aber auch das wird gefühlt Jahr zu Jahr irgendwie weniger und es wird immer mehr wird quasi von den Anbietern übernommen und man muss eigentlich sich nur überlegen, welche Texte und so weiter. Da ist natürlich so ein bisschen die Frage, so habe ich so ein Gefühl dafür, was für Texte gut ankommen. Ne, aber das sind so, es ist alles irgendwie möglich für jeden, glaube ich, tatsächlich so. Außer man hat irgendwie 3 Tage nicht gepennt und der Kopf ist aus. Mhm. Aber sobald man so Gehirnzellen wieder anhat, kann das, glaube ich, jeder hinbekommen. Mhm. Und insbesondere, wenn die Basis steht und es nur darum geht, sagen, ah, hier gehe ich hin und ändere so ein paar Texte und dann ein Bild und so.
Ja, das meinte ich gerade, also wie das sich quasi anfühlt, wenn du mir jetzt das übergeben würdest, als, sage ich mal, jetzt nicht so super, also tauglichem Typen da drin jetzt im Zweifel, wie man sich diese Oberfläche mittlerweile vorstellen kann bei so Websites, ne, ob das dann, also wie, aber hast du ja gerade erklärt, also das ist nach dem Motto.
Wie eine wie du gesagt hast, so eine Facebook-Fanpage irgendwie, ah, hier kommt ein Banner rein, okay, hier schreibe ich Text, so formatiere ich den Text. Okay.
Und da steht ja durch dich ja schon überall was drin, das heißt, ich kann auch selber damit quasi rumspielen und kann sagen, ah, ich gehe mal in so eine, wahrscheinlich gibt es auch so eine Shadow-Seite, dass ich nicht alles sofort live setze, was ich ändere und kann damit rumspielen und kann dann mal sagen, wenn ich das jetzt hier ändere, was passiert dann eigentlich auf der Seite und also man kann sich dann auch super da reinfuchsen. Ja, spannend, cool. Das heißt, ja, ist ja so ein bisschen auch, könnte man sagen, ist fast ein Aufruf zu sagen, eigentlich kann das jeder mittlerweile ganz gut Websites bauen, wenn man als Schüler oder Schülerin einigermaßen interessiert in Informatik ist oder so, kann man ganz gut einen Nebenverdienst haben, wenn man natürlich, ich glaube, was man nicht vergessen darf bei solchen dann handwerklichen Arbeiten, in Anführungszeichen, also wo es halt einfach um, wie du gesagt hast, so Fleißarbeiten auch geht, dass dieses Auge und dieses Gespür für so eine Website wahrscheinlich dann eben nachher das ist, wo Leute dann sagen, warum sollte ich jetzt, weiß ich nicht, keine Ahnung, 5.000 Euro für eine Website bezahlen, wenn das doch auch mein Praktikant für 100 Euro machen kann. Naja, weil wahrscheinlich dann diese Magie eben fehlt, im Zweifel so ein bisschen, oder? Oder nicht mal?
Ich glaube, das auch da, ne, du guckst ja für andere Seiten an, kannst halt auch sich viel inspirieren lassen, weil ne, es gibt ja tolle Seiten, die hat irgendwas schon gebaut, und dann guckst du halt so, okay, welche Richtung geht das? Ich glaube, das ist eher oft einfach nur das Problem, dass man sagt, okay, ich hab hier, weiß nicht, sagen wir mal, ich bin eine Firma und habe 20 Angestellte. Die haben halt alle schon einen Job, der sie voll ausfüllt. Ne? So. Und dann halt zu sagen, ja, mach das mal nebenbei, ist dann so, dann bleibt in der Regel irgendwas liegen oder oder man macht es irgendwie halbherzig und so. Das ist gar nicht so eine Frage des Könnens, sondern eher eine Frage der, okay, was sind andere Dinge, die ich noch zu tun habe? Glaube ich tatsächlich, weil mittlerweile ist es, also jeder kennt Website, jeder weiß, wie es, ne? Und oft steckt da ja gar nicht mehr so viel hinter und man kriegt halt überall Hilfe von wegen, oh, ich weiß, welche Farben ich benutzen soll. Ach, hier ist ein Farbgenerator, bumm, und schon sieht es irgendwie gescheit aus. Also,
das heißt,
ich glaube schon, dass Menschen, die Erfahrung haben, nochmal was rausholen können, dann nochmal, aber auch da ist die Frage so, je nachdem, was man für eine Website braucht, für welchen Zweck, ist so, musst du jetzt ne, aussehen wie eine Designagentur, musst du aussehen wie eine Designagentur für deine Kundschaft. Mhm. Kann, muss
ab. Im Zweifel schreckst du ja vielleicht Leute dann eher damit ab. Ne? Wenn es zu fancy oder zu schick ist, dann sagen die, angenommen, es geht jetzt um Shop für nehmen wir einfach mal Baugeräte zum Beispiel. Ne, dann hast du ja ein gewisses Klientel, das vielleicht auch diese Baugeräte kaufen will. Und dann weißt du vielleicht, dass du jetzt nicht
ja, ja.
Burden-Style fancy Neonfarben Website baust. So, ne? Das ist ja dann, oder eben doch. Und dann bist du der, der
das mal ehrlich gesagt. Ich glaube halt, was man schon aber merkt, ist, dass viele Unternehmen dann das ganze Thema Internet teilweise auch ist, ernster nehmen mittlerweile und dann quasi auch so ein Teil der, soll ich sagen, der eventuell Beratungsleistung oder das Teil des Service-Pakets auch da online irgendwie darstellen. Also was kann sowas sein wie, keine Ahnung, du verkaufst jetzt, weiß ich nicht, Solarpaneele oder so. Dann war es früher so, ja, okay, wir machen Solarpaneele, hier ist ein Kontaktformular, rufen Sie uns an.
Also, so ein,
oder schreiben Sie
ohne uns. Interaktion quasi, einfach so ein Banner, wie so ein Flyer online quasi, so ein bisschen, ne?
Genau. Und mittlerweile siehst du halt auch, okay, oh, du kannst auf der Website direkt quasi dein Adresse eingeben, dein Dach aussuchen und dann sagt er dir, oh, ich habe mal via Google Maps die Dachfläche berechnet und das wäre so, was bei Ihnen möglich wäre. Und lassen Sie, also quasi das, was der Berater sonst auch machen würde, sagt, ja, ich gucke mir mal das Dach an, zeige Sie mal einen Grundriss, dass du das halt mehr oder in das Digitale packst und dann quasi viel weiter im Prozess schon kommst, durch den Kunden alleine, statt irgendeinen Berater zu haben, hast du halt eben so eine kleine App, die dann so drin läuft. Und das hast du, glaube ich, mittlerweile halt für viele Unternehmen, die sagen, ich habe hier irgendein Tool oder irgendein Produkt, was ein bisschen komplexer ist. Wie kann ich Teil der Komplexität in meiner Website irgendwie abbilden und da irgendwie schon Informationen liefern, die wichtig sind für die Entscheidung?
Ja, spannend, da muss ich gerade an. Ich hatte eben einen kleinen Service-Moment. Ich hatte hier mein Adobe-Ding, habe ich ja gedowngraded auf nur noch Acrobat Pro, weil ich das eben noch für die Schule gut gebrauchen kann, aber den ganzen Kram drumherum brauche ich kein Mensch. Also brauche ich nicht. Seitdem ich das geändert habe, sagt er immer, meine Zahlungsinformationen sind nicht aktuell. Und dann drücke ich auf Aktualisieren, nur auf den Button und dann sagt er, alles ist wieder okay. Und das Geld wurde auch abgebucht und so. Also es alles funktioniert, nur es kommt diese Fehlermeldung. Und dann dachte ich, komm, ich gehe mal in den Chat und hab den Chat aufgemacht und hab sofort dann gemerkt, es ist ein Robo natürlich, also steht ja auch da, ne, ist irgendwie KI. Mittlerweile steht ja auch mal so ein witziger Satz dabei mit, Achtung, Sie sprechen mit einer KI, bitte nehmen Sie alles, was hier steht, überprüfen Sie nochmal, ob das die Wahrheit entspricht und so weiter, fand ich witzig. Und dann habe ich irgendwie so mein Anliegen einfach reingeschrieben, so, hey, das kommt immer wieder, bla bla bla, weil ich dachte, vielleicht kann er irgendwas damit anfangen. Da kam natürlich, meinen Sie dies oder das oder jenes? Und dann war ich so, ich möchte mit einem Menschen sprechen. Und dann kam Bo sofort, okay, ich verweise dich an einen Menschen. Und dann denke ich so, das ist mittlerweile eigentlich mein Standard. Sobald irgendwie so ein Textfenster aufgeht, das erste, was ich reinschreibe, ist, ich möchte bitte mit einem Menschen sprechen. Ich möchte nicht 10 Minuten versuchen, dir mein Problem zu erklären und dann nachher alles nochmal einem Menschen erklären, weil der im Zweifel keinen Zugriff auf deinen Chat-Log hat in der Konversation. Also schick mich einfach weiter, bitte. Und da bin ich mal gespannt, ob der das Problem jetzt behoben hat. Er war sehr nett, oder sie, und hat dann so gesagt, unser Backend wird dieses Problem jetzt in 24 Stunden lösen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Wir werden das hinkriegen. Cool. Und dann war ich wir werden sehen. Dann habe ich es eben nochmal aufgemacht. Wieder die Aufforderung. Aber hey, Sie haben gesagt, 24 Stunden, bis es im Backend angekommen ist. Fand ich witzig, dass Sie mir irgendwas im Backend erklären wollen. Aber naja, fand ich funny. Mal gucken, ob das jetzt das Problem löst. Aber so nach dem Motto, das ist ja auch was man auf Homepages dann im Zweifel mittlerweile fast standardmäßig, glaube ich, je nach Größe auch einbaut, irgend so ein Pseudo-Chatbot, der zumindest so rudimentäre Anfragen vielleicht auch bearbeiten kann. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja, und das ist so diese ganze große, da ist so eine Riesenwelt, die man gar nicht so sieht als Website-Besucher. Aber zum Beispiel, um einfach ein Beispiel zu geben, was interessant ist, einfach so um ein Gefühl dafür zu bekommen, diese ganzen Chat-Bubbles, die da unten auftauchen. Da gibt es, ich glaube, irgendwie 2-3 große Anbieter, die sich so durchgesetzt haben mit den Jahren.
Sind das die man kennt?
Die quasi, also
ist irgendwie Gemini-basiert oder Meta oder Bart oder.
Nee, gar nicht. Hatte gar nichts damit zu tun. Das ist einfach quasi eine Firma, die gesagt hat, so, ich löse Chat.
Okay.
So. Und deren Produkt ist einfach quasi, hier ist ein Code-Schnipsel, melde dich bei uns an und dann schmeißt du diesen Code-Schnipsel auf deine Website. Das kann so Copy-Paste. So, dann taucht diese Chat-Bubble auf. Dann haben die wiederum eine Website, wo du diese ganzen Chats orchestrierst. Mhm. Du kannst diese Chat-Bubble halt zum Style versehen, kannst sagen, hier hätte ich mein Logo gerne und bla bla. Aber dann gehst du auch hin und sagst, hey, hier sind zum Beispiel meine Artikel, die ich verfassen möchte, die dann halt aufpoppen, ne? So nach dem Motto, hier, versuch, liest doch diesen Artikel, wenn du das Problem hast und so weiter. Bis hin zu dem ganzen Kontaktmanagement, so nach dem Motto, wer schreibt mich denn an? Mhm. Wer steckt dahinter, ne? So das Informationen anreichern, so nach dem, wenn du schreibst, hey, ich habe ein Problem, und dann sagst du, ja, okay, aber wer bist du denn? So schreibst du, ja, hier ist meine E-Mail-Adresse und dann wird quasi, macht dieses Tool auch quasi eine Art Synchronisation mit deren
Datenbank,
weiß ich nicht, Zahlungssystem und sagt, ah, das ist der Max, okay, die E-Mail-Adresse passt, der hat dieses Abonnement, der hat diese Daten und so weiter, der ist schon so lange Kunde. Also da steckt quasi so ein richtiges quasi Orchestrierungssystem hinter, von wegen, wie können wir es möglichst einfach machen, dass jemand, wenn dann ein Chat-Problem hat, auch eine Hilfe bekommt, eben entweder durch eine KI oder halt durch einen Menschen, und wie kann dieser Mensch dann auf die Information zugreifen, die er in dem Moment braucht und so weiter und so fort. Und dann gibt es dann noch so eine Art einen riesen Prozess hintenrum, was die Analyse angeht, so nach dem Motto, wie lange dauert Chat, bis der geschlossen wird. Dann gibt es diese Bewertungssysteme, die dann kommen, hey, wie fanden Sie das Gespräch, bla bla. Also, Riesending. Unternehmen zahlen halt, weiß nicht, von ein paar hundert Euro bis paar tausend Euro bis 100.000 Euro im Monat, um dieses Chat-Tool zu benutzen, an diese Firma, die dieses Chat-Tool macht. Und so hast du in der Regel bei einfachen Webseiten nicht, aber wenn du jetzt irgendeine App nimmst, na, da hängt irgendwie ein Dienst dahinter, der kümmert sich darum, dann ein anderer Dienst kümmert sich darum, und so bauen sich quasi, also hat sich eine Riesenindustrie im Hintergrund aufgebaut, die dir quasi so Erlebnisse ermöglicht wie, oh, hier ist eine Website und hier ist ein kleiner Chat und hier ist dieses kleine Tool und hier ist jenes kleine Tool, und am Ende zahlt dieses Unternehmen, um diese ganze Toollandschaft irgendwie zu orchestrieren, irgendwie ein paar tausend Euro im Monat einfach an verschiedene Anbieter, um diese ganzen Tools irgendwie überhaupt möglich zu machen. Und dann das eigene Tool dann irgendwo drin zu haben, das sagt, hier ist meine Funktion eigentlich, für die Kunden zu bekommen, und hier sind die anderen Funktionen, die das supporten.
Ja,
das ist eine riesen Industrie.
Ja, ist spannend, weil so als Kunde oder als Kunde, denkst du halt ja irgendwie, das ist alles bei denen sozusagen. Ne? Ich glaube, was mittlerweile gängig ist, dass du halt weißt, dass dann diese Chat-Mitarbeiter im Zweifel irgendeine Bude in Indien sind oder so, ne, wo dann mit Übersetzungssachen was gebaut wird. So, das ist ja mittlerweile so, das glaube ich, Leute checken. Genauso, wenn du telefonisch irgendwo anrufst, kommst du in irgendein Support-Center irgendwo und hoffst, dass sie dir irgendwie helfen können in irgendeiner Form. Aber klar, das macht ja nur Sinn, dass auch dann solche Sachen ausgelagert werden, nur halt dann nicht an andere Menschen in irgendwelchen Ländern, sondern an andere PCs in anderen Ländern sozusagen, ne?
Ja.
Ja, spannend. Ja.
Und das ist halt das ist so dieses berüchtigte so B2B SaaS-Business, also Software as a Service, halt für Geschäftskunden. Und das gibt es in allen, muss ich sagen, Geschmäckern, Farben, Formen, für alle. Also im Grunde genommen steckt man mittlerweile eigentlich nur noch alles zusammen. So.
Also, was wäre AWS doch auch, oder? AWS wird doch auch quasi, einfach der Server-Hoster.
Das ist quasi Server und Hosting, genau. Dann hast du noch, dann hast du noch das Tool für den Chat, dann hast du ein anderes Tool, was quasi.
So WordPress zum Beispiel?
Sowas zum Beispiel. Du kannst sagen, mache ich meinen Blog irgendwie mit. Dann hast du irgendein bezahltes Tool, was in der Regel Stripe oder so ist, was halt deine ganzen Zahlungen orchestriert. Hast du irgendein Analytics-Tool, was deine ganzen Klicks und so trackt und so weiter. Und dann hast du irgendwie so 15 Tools, die quasi so dein ganze Fundament bilden, und dann baust du deinen Kram oben drauf und bist das 16. Tool.
Ja, da frage ich mich, ich will keine schlafenden Hunde wecken, und du wirst mich für die Frage hassen, aber wäre das nicht eigentlich dann fast spannender für den Kunden, das zu wissen, anstatt irgendein Cookie-Banner sozusagen? Also wäre es nicht eigentlich fast spannender dann zu wissen, hey, wenn ich in den Adobe-Chat gehe, sie schreiben gerade mit Firma XY, die arbeitet für Adobe, oder ne, dieses Tool wurde bereitgestellt von, also das fände ich ja fast eine interessante Informationen für den Kunden, klar, auch nicht immer und nicht für jeden, ne? Also nervt mich nicht mit einem dritten Banner sozusagen, aber ich fände das ja, also eigentlich schon spannend zu wissen, mit wem schreibe ich da eigentlich gerade und vor allem, wem gebe ich im Zweifel dann meine Daten, wenn ich jetzt, also, ne, ja, ich will jetzt nicht so klingen wie Leute, die du hast, aber wenn ich mir jetzt überlege, ne, dass ich dann mit dem Chat schreibe und dann sage, hey, pass auf, hier, das ist mein Konto, das ist meine E-Mail-Adresse, ist ja für mich eigentlich schon interessant zu wissen, schreibe ich da gerade mit einem Adobe-Mitarbeiter, der eh mein Konto sehen kann sozusagen, oder schreibe ich da mit der Firma XY? Und klar, ist es im Endeffekt irgendwie egal, weil ich meine Daten überall hinschicke und weiß eh nicht, wo sie sind so ungefähr. Aber das würde ich zumindest verstehen, wenn man sagt, als Datenschutzforderer, das wäre interessant zu wissen, welche Unternehmen arbeiten an dieser Website eigentlich, in welchen Tools sozusagen mit wem kommuniziere ich wann? So, ja, wie man das darstellen würde, weiß ich nicht.
Aber das ist auch Teil der ganzen Datenschutzgrundverordnungs quasi Änderung geworden, genau das, was du beschreibst. Im Grunde genommen gehst du als Unternehmen hin und hast so. Deswegen haben sich auch viele beschwert, weil es einfach so riesen Prozess ist auch fürs Unternehmen selbst. Aber im Grunde genommen muss ich jetzt, wenn ich jetzt als Unternehmen sage, ich will ein Chat-Tool nutzen, ich will es nicht selber bauen, ich will es quasi von jemand anders einkaufen und der hostet das wiederum auch auf AWS oder sonst wo. Da muss ich halt hingehen und sagen, okay, ich brauche ein Tool. Okay, cool. Dann muss ich hingehen und sagen, okay, welche Tools gibt es denn? Dann gucke ich mir die an, funktionieren die denn richtig? Also, wenn ich das alles gemacht habe, muss ich mir dann angucken, okay, wie sind die denn, also, was ist denn deren Drittanbieterliste?
Ja, stimmt, die haben ja auch noch eine Drittanbieterliste.
So, ich frage dann das Tool an und sage, hey, was sind eure Drittanbieter? Oh, surprise, auch die üblichen Verdächtigen, cool, danke. Dann muss ich gucken, okay, was sagt denn die EU heute, das ändert sich nämlich, was sind denn sichere Drittländer und Drittanbieter aus und wo haben die ihren Sitz? Das heißt, ich muss dann gucken und sagen, okay, also die nutzen also nicht AWS, sondern die nutzen Microsoft Cloud. Okay, wo hat Microsoft den Sitz? In Washington oder keine Ahnung, Seattle. Okay, also USA. Dann muss ich gucken, ist USA denn gutes Land oder schlechtes Land heute? Okay, ist jetzt gutes Land. Aber nur mit einem Extra-Vertrag. Dann muss ich schreiben, da ihr den und den Anbieter in eurem Dings habt, müssten wir jetzt einen Extra-Vertrag machen, dass ihr mir garantiert, dass die keinen Scheiß machen. Extra-Vertrag. Okay, dann haben wir das. Dann gucke ich mir das alles an und sage, okay, jetzt habe ich den Drittanbieter quasi für mich ausgesucht, dass der okay ist. Dann muss ich hingehen und sagen, okay, wo sind meine Datenschutz quasi Tabelle? So, das ist am Ende des Tages eine Tabelle. Sag ich, okay, ich füge den jetzt da hinzu. Dann muss ich gucken, ist der legit? Wo hat der seinen Sitz? Und dann muss ich im Zweifel meine Datenschutzbestimmungen anpassen und reinschreiben, ja, ich habe jetzt einen drin, der hat irgendwie USA als Drittanbieterland und deswegen, Achtung, so falls mal jemand fragt oder falls mal jemand guckt, steht dann drin, wir senden ihre Daten auch an Drittländer, definiert die EU, sagt dem und dem Paragrafen, aktuell ist da die USA drin. So. Und das musst du halt alles machen, damit du überhaupt den Anbieter überhaupt aktualisiert halten und das musst du halt alles machen und dann gibt es vielleicht irgendwann einen Mensch, der sagt, ja, ich hätte das jetzt gern gesehen, aber
ja, ich habe es jetzt gemerkt beim Erzählen, ja, es ist schon irgendwie Quatsch.
Ja, genau, und das ist halt so der ganze, das alles quasi neben dem Cookie-Ding ist das quasi Teil dieser ganzen Prozesskette, die dann quasi durch Datenschutzgrundverordnung und allem quasi jetzt verpflichtend ist. Und wie gesagt, es gibt für ganz große Unternehmen ist das so, wen juckt's, ne? Wir haben da halt jemanden sitzen, eine Fachabteilung, so, der macht das. Aber jetzt sagen wir, also wenn du jetzt irgendwie sagen willst, ein bisschen Zahnarzt macht eine Webseite. So. Was auch eine Datenschutzerklärung. Und dann musst du halt sagen, okay, ey, ich weiß nicht mal, was ich benutze. So, was ist WordPress? So, und dann wird es halt tricky und dann ist halt so die Frage so, okay, aber was machen die überhaupt auf der Website, ne? Okay, die haben ein Kontaktformular. Okay, hält das Gesundheitsdaten? Vermutlich nicht. Ja. Das heißt, du hast immer noch einen risikobasierten Ansatz. Das ist so diese nette Formulierung für keiner kann dir irgendwas sagen, außer wenn es schief läuft.
Klar, danach wird das Risiko beurteilt sozusagen. Sie hätten doch mal.
Das heißt, das heißt, man muss eigentlich für sich immer hingehen und sagen, ich muss das Risiko abwägen, mit dem, welche Daten ich da verarbeite und wo und wie und was. Und muss dann entscheiden, so wie streng bin ich dann mit dem Ding.
Ja, aber ist das nicht eine mega gute Lücke?
Ist ja nicht schlimm, wenn das. Also, da gibt es. Ist auch eine super Lücke. Da ist jetzt eine riesen Industrie drum
gewachsen.
Es gibt die Cookie-Banner-Software. Es gibt so, wie soll ich sagen, so Tools, die quasi helfen, dass du keinen Scheiß baust im Datenschutz-Sinne. Das sind riesige Software-Tools, wo du sagst: Hier ist meine Drittarbeiterliste, die werden aktualisiert,
da wird
sie mitgezogen und so weiter. Das ist eine tolle Industrie entstanden, die null Mehrwert liefert, aber sie existiert und Leute zahlen dafür Geld. Also, das ist so.
Verstehe.
Ja, wir haben Arbeitsplätze geschaffen. Aber dadurch werden Produkte jetzt nicht sofort besser. Also damit wird Chatbot jetzt nicht smarter. Im Gegenteil, vielleicht ein bisschen dümmer. Aber das gibt es, also keine Sorge. Wenn du jetzt irgendwo sagst, Adobe, ich hätte gerne eure Liste, dann schicken sie dir einen 500-seitigen PDF-Block und sagen, hier, dafür brauchst du den Adobe Reader Pro Plus, damit du den lesen kannst.
Das war nämlich auch, am Ende des Gesprächs kam noch schnell, ich habe gerade gesehen, Sie sind so ein langer Kunde, ich möchte Ihnen ein Sonderangebot unterbreiten. Chat schließen, ciao. Ach, funny. Ja, okay, interesting, da mal so einen kleinen Einblick zu kriegen. Vielen Dank. Aber ja, ich verstehe noch mal mehr, dass das nervig ist, vor allem für Kleinunternehmen. Umso mehr, also angenommen, man sagt, okay, es hat irgendwie auch Vorteile, dass es diese Listen gibt, müsste es aber einfach ein gutes Tool geben, das dann eben dem Zahnarzt das alles wegnimmt. So, der einfach sagt, hier, pass auf, ich zahle 50 Euro im Monat dafür, dass ihr mir dieses Tabellentool gibt, die es immer aktuell haltet, weil, so wie das jetzt gerade bei dir klang, sind die Anbieter eh meistens die gleichen. Also es muss ja nicht jeder eine eigene AWS-Beurteilung schreiben, sondern das ist ja, einmal festgesetzt, und wenn die es ändern, wenn die einen Server woanders hinbauen, muss es ja in allen AWS-mitarbeitenden Sachen einfach geändert werden. Und da müsste es ja eigentlich ganz gute Tools zu geben, die es dann leicht, den Leuten leichter machen.
Das schon, ja. Trotzdem. Also es ist halt die Frage, bei sowas ist die Frage, also welches Risiko wird wie stark reduziert? Das ist, glaube ich, die Kernfrage. Und wenn man dann sagt, ja, es gibt ein Datenschutzrisiko, dann kann das auch die Antwort sein. Aber in fast allen Bereichen ist halt die Frage so, was kann hier passieren, wenn diese E-Mail-Adresse jetzt auf einmal auf einem anderen Server landet? Mhm. So.
Ja, und parallel dazu existiert ja quasi eine Welt, wo tagtäglich, um es jetzt mal so ein bisschen bildzeitungsmäßig aufzubreiten, Passwörter, also Passwort kompromittiert werden sozusagen. Ne? Dann kommt irgendwie 100.000 Passwörter sind bei Firma XY geleakt oder sonst irgendwas. Und das ist ja vielleicht sogar eher noch eine realere Bedrohung. Also das ist ja was, wo dann konkret auch eigentlich sich darum gekümmert werden könnte, sollte. Und das ist ja wichtig für Leute, weil ich glaube, dass immer noch sehr viele Menschen die gleichen Passwörter benutzen für alles Mögliche. Da ist es ja vielleicht wirklich irgendwie einigermaßen relevant, dass dich da irgendwie darum gekümmert wird, wohingegen dann, wo der Server steht, vielleicht wirklich ein sehr geringes Risiko, also einfach weniger Aufmerksamkeit bedarf und dann lieber vielleicht mehr Energie in Zwei-Faktor-Authentifizierung oder Co. gesteckt werden sollte, was wirklich eine Art von Sicherheit bietet. Vielleicht.
Ja. Ein bisschen so. Das ist halt super spannend, weil was du halt in dem Bereich halt grundsätzlich machst, wenn es um IT-Sicherheit geht, ist, du hast halt so eine relativ coole, Vektoranalyse und gehst halt hin und sagst, was sind alle meine Angriffsvektoren, denen ich rechnen muss? Also was könnte schief gehen? Also wie könnte quasi das Passwort leaken? Was könnte alles passieren? So von, wir haben das blöd programmiert, da kann sich jemand reinhacken, in Anführungszeichen, bis hin zu, da ist irgendeine Software-Lücke bei einem anderen Anbieter, da könnte jemand reinkommen, bis hin zu, was, wenn unsere Mitarbeiter da Zugriff drauf haben und die den weitergeben und so weiter. Und da machst du es eigentlich so, dass du sagst, okay, was sind so Angriffsszenarien, wie kannst du dich dagegen wehren und so weiter, wie kannst du das absichern? Ja, spannend. Und das ist alles halt super spannend, weil da geht es wirklich darum, was das zu vermeiden, was du beschrieben hast, nämlich, irgendwo landen Passwörter. Die ganze Nummer, da geht es ja eher darum, sich quasi juristisch abzusichern. Faktisch schaffst du keine IT-Sicherheit in dem Sinne, sondern du schaffst eine juristische Absicherung für den Fall, dass was passieren könnte. Könntest du sagen, ich habe damals eine Risikoanalyse gesagt, das war okay, und wir haben ja unser Bestes gegeben, es ist doof gelaufen. Dann sagst du, ich bin ja juristisch fein raus, ich kann dafür nichts. Aber das ist halt null, vielleicht nicht null, aber es ist halt wenig Beitrag zur tatsächlichen Absicherung und Härtung deiner Systeme, was halt eher mit anderen Dingen zu tun hat, wie, wie schreibe ich Code, was habe ich die Sicherheitsupdates gemacht und so weiter und so fort. Habe ich Mitarbeiter zu viele Rechte eingeräumt oder nicht? Habe ich das gut gesteuert? Habe ich das gut gemanagt und so weiter? Das ist halt zwei Welten.
Ja, das kann ich mir
Sicherheit und rechtliche Sicherheit.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also, voll. Also gerade dieses, den Mensch als Error sozusagen auszuräumen, dass man sagt, ich könnte mir gut vorstellen, dass irgendwie sehr viele dieser Probleme einfach daher kommen, dass Leute zum Beispiel ihre Windows-Updates nicht gemacht haben oder sowas. Oder dass sie einfach noch mit Windows 98 PCs arbeiten. Also jetzt mittlerweile nicht mehr vielleicht, aber dass halt einfach da viele Probleme irgendwie dranhängen, wenn man das auch manchmal mitbekommt, wie dann irgendwie hier bei iOS dann auf einmal dieses 14.8.1 rausgeschoben wird oder so, wo man so relativ wichtiges Sicherheitsupdate, wo man festgestellt hat, da ist eine Lücke. So, das ist wirklich das, wo wir uns drum kümmern müssen in irgendeiner Form. Aber ich glaube, das könnte mir vorstellen, dass da viele Dinge einfach nicht funktionieren, weil irgendwelche Sachen auf Rechnern laufen, die dann vielleicht nur einmal im halben Jahr überhaupt bedient werden oder keine Ahnung was, wo keiner mehr drauf guckt.
Ich glaube, ohne jetzt da die Zahlen zu kennen, ich glaube aber so der Angriff, der am häufigsten vorkommt, ist, dass ein Mensch versagt. Ja. Entweder böswillig und sagt, hey, ich will dich, ne? Oder halt aus Versehen, so nach sowas Banales wie, ja, ich musste irgendwas irgendwie fertig arbeiten, ich habe es mir auf den Stick gezogen, habe zu Hause weitergemacht, so, und dann hatte ich zu Hause natürlich nicht die gleichen Sicherheitsvorkehrungen, gut, dann ist das irgendwie mit gelandet, so. Und das ist ein blödes Beispiel, das passiert so wahrscheinlich nicht mehr, aber
nach dem Gerät, Prinzip. Am Handy vielleicht noch irgendwie was gemacht oder sowas, ne, irgendwie sowas können wir schon.
Ja, aber so nach dem Prinzip, so nach dem Motto, der Mensch hat irgendwas gemacht, was er nicht machen sollte, und deswegen ist irgendwas Schlimmes passiert und weniger, man hat irgendwie bei der Systemabhärtung, Absicherung irgendwie was ganz Blödes gemacht. Gibt's auch, aber ich glaube, der Faktor Mensch ist immer so der Vektor, wo auch in diesen ganzen Hackerfilmen und so mittlerweile sind ja auch mittlerweile dran gekommen, so nach dem Motto, ja, es hilft nichts, wenn wir so Passwort durchspielen, so 50 Millionen Mal, sondern wir müssen irgendwie an den Chip kommen, der an dem Hosenbund der Person hängt, die wir dann, dem es dann den Zugriff gibt und so weiter. Also es geht immer darum, wie kann ich einen Menschen austricksen und dann an das System
ranzukommen. Wie kann ich sein Auge raushöhlen, damit ich den Scanner oder das kriege? Ja, spannend.
Wer kennt's nicht?
Ja, ich habe nur zum Abschluss von dem Thema vielleicht noch, bevor wir in ein anderes Thema übergehen. Hast du schon gesehen, es gibt die neue Staffel Black Mirror bei Netflix. Ich wusste gar nicht, dass eine neue produziert wurde. Ich wusste gar nichts. Hab's gestern nur gesehen. Ja. Die sind raus. 7 Folgen oder so, glaube ich. Ich habe mir so mal die Kurzbeschreibung durchgelesen. Muss zugeben, ohne jetzt irgendwie schon zu downern zu wollen, diese 5 Zeilen Kurzbeschreibung klang jetzt bei nur 1 oder 2 cool. Die anderen klangen so ein bisschen lame. Aber das ist vielleicht auch, das ist vielleicht auch ein bisschen gemein. Ich habe gesehen, eine Folge ist wieder so ein bisschen was im Weltraum, die auch irgendwie 1 Stunde 40 geht oder so. Ist wieder so eher ein kleiner Kurzfilm quasi. Wirkt so ein bisschen so. Und eins, was mich am ehesten angesprochen hat, was aber vielleicht auch schon mal da war, ist so, war die Kurzbeschreibung nur, dass man die Möglichkeit bekommt, in Bilder zu gehen sozusagen und das in Bildern, was auf Bildern festgehalten wurde, nochmal nachzuerleben in irgendeiner Form, hat mich halt an diese Kontaktlinsen-Folge erinnert, ne, mit ich kann Sachen wiedererleben. Deswegen bin ich mal gespannt, ob die einen coolen neuen Wert sozusagen schaffen, ohne das alte zu kopieren, weil das klingt auf jeden Fall erstmal interessant. Also das fand ich, klang erstmal wieder so nach einer klassischen Black Mirror-Folge. Wir nehmen uns eine Idee, die machen wir irgendwie cool und gucken mal so ein bisschen da rein. Ja. Die anderen habe ich
nicht. Ich hab eine Filmempfehlung, die ist sehr untypisch
für mich. Oha!
Und zwar ein deutscher Psychothriller oder Krimi, Psychokrimi, keine Ahnung, wie man das nennt. Haben wir letztens auf. Da haben wir in der ARD-Mediathek geguckt.
Gut.
Oh, ja, also ich sag ja atypisch für mich. Ja. Aber ich muss sagen,
noch.
War ganz cool tatsächlich. Also ich bin jetzt nicht so der, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der Krimi-Fan oder so Thriller-Fan. Aber ich fand die Geschichte hat sich irgendwie ganz, ganz cool. Und zwar ging es darum, dass eine Frau einen Typ kennengelernt und die haben sich so ein bisschen aneinander verguckt. Und der Typ ist so, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber so ein bisschen muss ich erzählen, der ist so jemand, der ist halt super nett. Also so, aber nicht so ultra eklig nett, sondern einfach so sehr zuvorkommt, höflich, ne, also wirklich so, macht Freunden Gastgeschenke, ne, hilft denen beim Abwasch bei so einer Party, also so wirklich so jemand, der sich sorgt und kümmert und so weiter und der wirklich so einen Eindruck hinterlässt von wegen, ey, der ist einfach ein richtig prima Kerl, also kann man nichts, ne, hat keine Baustellen, kann man nichts dran machen.
Also wir beide eigentlich.
Alles schön. Ja, wobei noch so ein bisschen, so 10%
noch ein bisschen drüber.
Super, so wo wir sagen würden, nee, komm mal, so Gastgeschenke, ja, so, ne, alles gut. Aber so. Also wirklich so ein makelloser Kerl. Und dann kommt aber irgendwie mit der Zeit heraus, dass der so ein bisschen weird ist. So. Irgendwie hat die Frau relativ häufig so irgendwie, hat sich ein bisschen über Durst getrunken, so, hat so ein paar Gläser Wein getrunken, vor allem ist sie voll schlecht und dann muss sie nach Hause bringen und so weiter. Und dann gibt er ihr so Tabletten und sagt, hey, ja, nimm die, dann geht's dir am nächsten Tag besser und so weiter und so weiter. Und irgendwie fühlt sie sich seitdem irgendwie ein bisschen komisch und geht so ein bisschen in die Richtung so von wegen, ah, der setzt sie so ein bisschen unter Drogen und, ne, und so weiter.
Bisschen
und so
fort. Stalker, und oh shit. Also ein bisschen You,
Stalker,
her, nee, nicht Hardcore. Her, sondern irgendwie sowas, ja.
Genau, so wie You, so nur halt in so, weißt du, nicht so,
nicht ich bedrohlich.
Renn in den Raum und pack dich in so einen Kellerraum, sondern ich mach das so ganz subtil, so, oh, die geht's heute so gut, ich pass auf dich auf. Und dann redet der halt der Frau die ganze Zeit so ein, sie hat irgendwie Probleme und so und sagt, du hast eine Psychose und so und bla bla bla. Und nimmt so immer, wird immer mehr so aufdringlich an dieser Bereich. Und dann stellt sie raus, der Typ ist bei allen ja gut angekommen, bei den Eltern, bei den Freunden und so weiter. Und hat quasi es hinbekommen, dass alle glauben, dass sie wirklich durchdreht und er ist der Gute, der sich um sie kümmert und so weiter. Und das hat er irgendwie ganz, das kriegt er ganz gut hin im Film, dass quasi er sie quasi komplett dreht, was die Wahrnehmung angeht. Also sie selbst hinterfragt sich natürlich dann auch und sagt, hey, bin ich jetzt wirklich crazy und so weiter. Und alle um sie herum sagen, hey, lass dir helfen und du redest ja gar nicht mehr mit uns und so. Und der Typ ist immer für dich da und er redet mit uns und so weiter. Also er übernimmt quasi den ganzen Freundeskreis, die gesamte Familie und so weiter. Und dann ist sie halt in diesem, das will ich jetzt nicht spoilern, ist sie halt in diesem Gefängnis quasi aus. Da ist so ein Typ, der ist voll gruselig und voll spooky und hardcore schlimm einfach. Und niemand glaubt mir.
Und ich zweifle selber
an mir.
Ich
glaube selber nicht. Ja. So. Und das fand ich so von der Geschichte her und auch von dem Film, da fand ich echt cool gemacht. Ich muss sagen, da war ich positiv überrascht. Dachte mir so, ja, das ist mal was anderes. Mhm. So, das war wieder so ein cooler Film, wo du sagst, ja, ist nicht so der Standardplot. Mhm. So.
Wie hieß der? Das hast du gar nicht genau gesagt.
Ewig Dein.
Ewig hieß Dein.
Mhm. Mhm, glaube ich jedenfalls. Ja. Könnte auch anders
sein. Ja, spannend. Es klingt so ein bisschen wie, ich hatte mal vor 5 Jahren oder so ein Präventionsseminar vom Leichedeg und so, wo es so ein bisschen darum ging, das war in der Gesamtschule eine Fortbildung, stimmt, da war das, das war vor 4 Jahren oder so dann, wo es so ein bisschen um Prävention geht, eben auch so Kinderbelästigungsprävention, bla bla bla, was sind so Anzeichen, wie man achten muss. Und es war ganz spannend, weil das hat mich jetzt total daran erinnert, weil es ist im Prinzip genau das, wie so der klassische Weg beschrieben wurde, wie so sich ältere, leider meistens Männer, aber sagen wir Menschen an jetzt Minderjährige quasi ranmachen, so ein bisschen. Das ist dann im Zweifel der Trainer im Sportverein oder, keine Ahnung, der große Bruder von XY oder so, oder der Onkel oder whatever. Und dann dieses klassische, der passt aber gut auf dich auf. Ach, guck mal, wie toll dieser Trainer doch mit den Kindern umgeht. Komm, ich fahr dich mal nach Hause, ne? Und dann, willst du nicht reinkommen und was essen vielleicht? Dann sitzt man mit denen am Tisch und dann wird dieser Mensch übernimmt quasi dann dieses, also man traut dem mehr zu, für das Kind Gutes zu tun, als man selber im Zweifel. Und schon ist man in dem System quasi und dann ist es ein Problem.
Aber das ist doch genau das, warum ich gerade zugemacht habe bei diesem Film. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ey Leute, ich sehe euch, ihr seid doch die Freunde oder die Eltern, ihr kennt die doch schon ewig lang. Wie könnt ihr so einem Fremden, der einfach so einen Monat da ist oder zwei, keine Ahnung, wie könnt ihr dem mehr, also, und das ist sowas, wo ich denke, das hat mich am Film auch ein bisschen gestört, weil ich mir denke, ich werde anders, wenn jetzt irgendwie so, weiß ich nicht, sowas, du hast Familie oder kommt irgendwer und so, und du denkst dir so, irgendwie ein bisschen too much, so ein bisschen too nett, da wäre ich skeptisch. Mhm. Und ich würde immer, egal wie verrückt es ist, immer halt eben meiner, in dem Fall halt irgendwie meiner Tochter oder meiner guten Freundin, die ich seit 20 Jahren kenne, würde ich auch eher trauen als so einem Fremden, der auch so ein Jahr da ist und super nett scheint, würde ich sagen, nee, trotzdem nicht. Aus Prinzip, weil weiß ja nie. Ja. So.
Und dann irre ich mich lieber damit, meiner Tochter zu trauen sozusagen und nachher mich zu irren, anstatt andersrum so ein bisschen, ne? Ja, das, weil ich.
Exakt, ja. Also das ist andersrum ist halt so, wenn du da halt einmal falsch liegst, dann, wie willst du das jemals wieder verzeihen? Im anderen Fall kannst du sagen, ey, sorry, Bro, ich war ein bisschen läppisch zu dir, aber verstehst du doch. Ja. Als Eltern würdest du dir ja auch Sorgen machen. So, das kann man auf die Karte immer noch spielen.
Ja, aber ich vermute, dass halt wirklich jeder in diesem System im Kleinen das durchläuft, was die Tochter sozusagen, oder was jetzt die Frau in dem Film sozusagen durchläuft, dass du erst dich selber so ein bisschen hinterfragst, dann aber merkst, nö, es gibt eigentlich, dann gehst du so die Fakten durch, dann redest du mit deinem Partner, der sagt so, nein, der ist doch voll nett. Und dann, also ich glaube, das ist dieses klassische Beispiel für so, du hörst nicht auf dein eigenes Gefühl so. Das wird irgendwie so abgestumpft, weil die Fakten sprechen alle für was anderes. Und sagst so, aber das ist doch so ein Gefühl. Und dann wird so gesagt, aber der tut ja doch voll gut und guck doch mal hier und so. Und ich glaube, das passiert wahrscheinlich deutlich häufiger, als man denkt, ohne jetzt zwingend diese schlimmen Folgen zu haben sozusagen. Ne? Ich glaube, dass nicht jetzt jeder in so super fiesen Beziehungen steckt, aber ich könnte mir vorstellen, was wir jetzt im modernen Jahr toxische Beziehungen nennen, zwar nicht mal, ist ja klassisch sowas im Zweifel. Ne? So, der Partner tut dir nicht gut. So, und in gewissen Zügen ist es ja manchmal dann das, so, dass du das Gefühl hast, ich bin das Problem, obwohl eigentlich mein Partner das Problem ist, aber der gibt mir das Gefühl, dass ich das Problem bin und mein Umfeld sagt auch, weil die den nur einmal im halben Jahr sehen, wo er sich benimmt oder sie sich benimmt, wie gut er dir tut, seitdem siehst du viel besser aus, du isst ja auch viel mehr, oder was Menschen dann so sagen, ne? Aber es ist crazy, aber da denke ich, erwische ich mich auch ganz häufig dabei, das, was du gerade gesagt hast, ich habe das Gefühl, mit den Menschen, mit denen ich mich wirklich umgebe, die kenne ich in Anführungszeichen so gut oder die nehme ich so gut wahr, dass ich denke, das könnte mir nicht passieren. Aber das denken wahrscheinlich alle.
Ich glaube, das hat den Reiz so ein bisschen an dem Film ausgemacht, ist so dieses, man sitzt da selbst, denkt sich so, wie könnt ihr denn alle das nicht sehen? Wie könnt ihr so blöd sein? Das ist der klassische, also der als Beobachter draufschaut, denkt so, wie könnt ihr alle so sein und so, der sich die ganze Zeit denkt, ey, sag mal was und so. Weil man halt davon ausgeht, man würde es anders handeln. So. Und das ist, glaube ich, genau das, was auch Black Mirror immer ganz gut macht, ist so ein bisschen dieses, einfach dieses Spiegel vorhalten und zu zeigen, guck mal, eigentlich seid ihr eigentlich ziemlich scheiße alle als Menschen und in dem Fall so, eigentlich seid ihr auch ziemlich fehlbar als Menschen und denk mal nicht, du würdest da jetzt irgendwie den Helden spielen können, weil wenn es so wäre, dann Bist du dir sicher?
Ja. Ja, weil ich glaube, was das ja auch noch ein bisschen offenlegt, ist dann oft, wenn sowas dann eben nicht funktioniert, also wenn, oder wenn diese Masche funktioniert oder dieses Problem existiert, dass ja das oft, glaube ich, dann in so Beziehungen, also nicht jetzt, also nicht nur partnerschaftliche Beziehungen, sondern Beziehungen, also wenn du mit Menschen in Beziehung trittst, viele Dinge so mitschwingen oder du ein Bild von der Person hast, das du vielleicht aber gar nicht immer sagst. Also wenn du dann denkst, ah ja, stimmt, die Melanie, die war eh immer so ein bisschen merkwürdig. Ah, jetzt trifft es auf einmal auf was und das ist nicht, oh, das ist Melanie, die finde ich im Ganzen perfekt für, also perfekt nicht als negativ gemeint, sondern im Sinne von, ah, da ist doch alles cool und der geht's gut und die lebt ihr Leben und alles super, sondern oft ist es ja dann irgend so ein Makel, nachdem man, ah ja, die hat ja eh nicht ihr Leben so ganz im Griff und auf einmal hast du einen Grund dafür oder du siehst auf einmal so eine Erklärung dafür und dann stürzt du dich da rein und ich habe das Gefühl, dass jetzt, ne, nehmen wir uns beide, dass da eigentlich alles auf dem Tisch liegt. So, also das, da gibt's nicht, also wir wissen die Makel des anderen und kennen unsere eigenen im Zweifel und so weiter und sagen uns die und so. Und wenn ich jetzt auf einmal mit einer Partnerin ankommen würde, wo ich dir jetzt dann auf einmal sagen würde, ey, ich zieh morgen nach Dubai und wir machen uns das beste Leben, dann würdest du wahrscheinlich auch sagen, ja, cool. Guck mir die ja vielleicht mal nochmal an. Also in irgendeiner Form. Also würde man das wahrscheinlich smart machen, aber man würde zumindest erstmal anfangen zu zweifeln und überlegen, ja, so ein Charakter-Switch, so eine Änderung ist erstmal merkwürdig so.
Ja, aber auch da, das ist so, ja, genau, ich glaube, da würde, spätestens dann wäre es schon so, dass man sagt, okay, das ist so wie weird, weil man einfach weiß, okay, was ist wo das Standardverhalten der Person so und ist Dubai, ist das deine Traumdestination und nicht,
dann die wahrscheinlich heute, so,
ja. Heute ja, mit ihr schon, mit Melanie, die perfekte Melanie.
Du verstehst mich einfach nicht mehr, Willi. Sie also, versteht mich besser.
Das Ding ist ja, Menschen lernen sich ja selbst auch erstmal kennen in der Zeit. Ne? Und deswegen, ich würde das halt nicht kategorisch ausschließen, aber ich wäre erstmal skeptisch und würde sagen, warum nochmal? Erklär mal kurz. Seit wann interessiert die Steuersätze? Komisch.
Ja.
Ach, sie macht OnlyFans, deswegen.
Ah, okay. Ja, genau, das ist alles
Content Creator ist super. Natürlich, das ist natürlich the place to be. Ne?
Was noch voll cool, also vielen Dank für den Tipp. Was noch ganz gut da reinpasst, hast du vielleicht auch schon von gehört, ist gerade ja so super trendy, ist hier Adolescence. Hast du.
Ja, haben wir auch
geguckt. Ach, guckt, auch durch?
Ja.
Ach, cool.
Naja,
waren vier. Ja, auch die vier Folgen, wir haben dich gestern auch fertig geguckt. Und ich. Wollen wir kurz drüber sprechen?
Ja, klar.
Also da, harte Spoilerwarnung, weil wir beide dies gesehen haben. Also.
Spoilerwarnung.
Ich finde, es wird, also es klingt hartes Urteil, aber es wird von Folge zu Folge ein bisschen schlechter. Also ich finde die erste Folge richtig stark und die dritte Folge fand ich cool. Zweite und vierte Folge fand ich ein bisschen
läppisch. Therapie-Folge,
genau.
Ne? Die dritte.
Genau, und zweite und vierte fand ich ein bisschen läppisch. Also gerade das Ende, das wir gestern geguckt haben, auf das wir uns eigentlich dann nochmal gefreut haben, so mit Gerichtsverhandlungen. Ich dachte, jetzt geht's richtig los. Und es ist so, ja, nee, das ist ja alles gar nicht. Und natürlich ist das wahrscheinlich auch irgendwie Part des Ganzen. Und man denkt sich ja, also man kann sich ja denken, dass da eh nichts Spannendes passieren würde auf dieser Gerichtsverhandlung, weil eigentlich ist alles klar. Es liegt alles so auf dem Tisch. Und das musste ich, glaube ich, erstmal begreifen bei der Serie, dass es nicht darum geht, war der Junge das oder nicht, sondern es wird ja am Ende der ersten Folge eigentlich relativ schnell klar, dass es halt war, so. Und dann geht es ja eher viel mehr um diese, ja, um dieses System dann eben auch, um diese Psychologie der Menschen dann irgendwie. Und ich finde, wenn man das einmal so akzeptiert hat, dann finde ich es eine ziemlich coole Serie. Wenn man jetzt aber erwartet, es ist so ein bisschen auch so ein Mystery-Thriller, wo man so mitdenkt und überlegt, wo ist jetzt das Messer? Nee. Ja, es ist halt egal, wo das Messer ist, weil darum geht es quasi nicht so ein bisschen. Das fand ich irgendwie dann, dadurch fand ich es dann irgendwie ganz cool.
Ich meine, das ist mir am Ende klar geworden, dass die quasi ihren Fokus, eigentlich die Serie hat ihren Fokus darauf, dass gezeigt wird, was eigentlich ein solcher Mord, egal ob sie Teenies sind oder wie in dem Fall, oder ob sie Erwachsene sind, aber jetzt in dem Fall halt Teenager, wenn jetzt ein 13-Jähriger einen anderen 13-Jährigen umbringt, was das quasi nicht nur mit der Person macht, sondern mit denen, Umfeld der Person, ob es jetzt die Psychotherapeutin ist, die fürs Gericht Urteil schreibt oder die Eltern oder die Geschwister und die Schule, die Mitschülerinnen und Schüler. So, da ist halt die Frage, okay, was macht das alles mit denen? So, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Kern dieser Serie. Und das habe ich auch erst spät geschnallt. Das habe ich erst, glaube ich, erst mit der letzten Folge geschnallt, so nach dem Motto, ah, okay, das war so die Message. So nach dem Motto, ich habe jetzt quasi alle Touchpoints durch. Ich weiß, wie es den Eltern geht, ich weiß, wie es der Schwester ging, ich weiß, wie es der Therapeutin mit dieser ganzen Situation ging. Und ich merke, was die Person selbst irgendwie auch durchmacht in so einem Moment. Und das fand ich eigentlich an sich auch ganz cool, so von der Message her. Ich glaube, sonst hätte man auch nicht so viel rausholen können. Was ich, glaube ich, auch ganz interessant fand, war nochmal dieses ganze Thema so, wo du ja wahrscheinlich viel näher dran bist, einfach durch Schule, ist dieses ganze so, wie gehen Teenager miteinander um, so in Zeiten von Instagram und Co. und was für wie so Geheimsprachen, so dieser Emoji bedeutet das und so weiter und dieses ganze Thema. Das fand ich ganz, ganz interessant, einfach mal noch mal so ein Reminder zu bekommen, ach ja, stimmt, jede Generation hat ihre eigenen, weiß nicht, Riten und Umgangsformen miteinander und so weiter und so fort. Aber,
ja, ich muss zugeben, ich konnte Folge 2 kaum gucken. Ich fand es so unerträglich. Also auf der einen Seite auch emotional berührend irgendwie, aber auch so verzerrt schlimm, also wie diese Schule gezeigt wurde, ne? Dass so die Lehrer alle überfordert waren. Da war ja nicht ein Lehrer, der irgendwie ein bisschen cooler war, wo man das Gefühl hatte, okay, der hat es so ein bisschen im Griff, sondern alle waren überfordert und merkwürdig so in irgendeiner Form. So, selbst diese Beratungslehrerin, die ja mit Jade in dem Raum sitzt, da, ne, und dann erst so ein bisschen cooler wirkt, selbst die kriegt es irgendwie nicht richtig auf die Kette. Dann bei dieser Schlägerei, also wo dann die Jade dem Jason oder wie auch immer er hieß, irgendwie auf die Fresse haut, wo sofort alle drumherum sind, ist immer das gleiche kleine Arschkind, das dann da irgendwie so ist. Und ich dachte mir so, boah, ich kann das kaum ertragen, wie scheiße diese Kinder sind in dieser Schule. Weil Kian immer so, hä, ist das wirklich so in Schule gerade? Und ich dachte mir so, es ist so weit weg bei mir, aber es gibt bestimmt Schulen, wo das einigermaßen nah dran ist, ne? Ob das jetzt so, wie sehr das überzeichnet ist, will ich gar nicht sagen, so, ne? Aber das fand ich so erschreckend, glaube ich, aus meiner Perspektive als Lehrer eben zu sehen, wie aufgegeben diese Schule hat. So, also wie da einfach, es ist einfach alles scheißegal und keiner kann irgendwas und alle sind einfach am Arsch. So, und das fand ich so crazy, wie man auch quasi keine Trauer da sieht, sondern es ist einfach am Tag 2, die machen wieder auf, alles scheißegal, es ist quasi nur Gewalt, Wut und keine Ahnung was da und in jedem Klassenraum werden Filme geguckt, es ist einfach scheißegal alles. Da dachte ich, ja, entweder ist es halt für mich zu überzeichnet, was es so ein bisschen unerträglich macht, oder es ist halt vielleicht, was will ich das nicht wahrhaben, in gewissen Gegenden auch Realität und das zerstört mein Herz zu sehen, dass es so Realitäten gibt im Zweifel und deswegen war ich da so ein bisschen ambivalent irgendwie hin und her. So.
Ja, ich meine, ich kann das überhaupt nicht einschätzen, ob das jetzt so, wie nah das so an der Realität ist, in so Vorstädten irgendwo in Großbritannien, kein Plan, aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht, also klar, es ist überspitzt hier und da mal, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es so vom Grundkonzept so in so ein bisschen die Richtung geht. Ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, ist, das ist so ein bisschen das, was man, glaube ich, in Deutschland gar nicht so kennt. Ist, wir haben halt in Deutschland halt irgendwie so eine ganz interessante Konstellation an Großstädten auch und auch an, insgesamt an so Infrastrukturentwicklung. Also das zum Beispiel so, keine Ahnung, dass ja alleine, wenn du überlegst, was sind so die größten Städte in Deutschland, da wirst du sagen, oh, zwischen, weiß ich, Frankfurt, Berlin, München, Hamburg, Köln, so, da ist nicht so viel Unterschied. Ja, ein bisschen groß, aber so vom Grundprinzip kannst du jede Stadt gehen und diesen Vergleich, so vom, was es so gibt. Da gibt es Bahnhöfe, da gibt es Schulen, da gibt es, weiß ich nicht, gibt es ein Museum, gibt es irgendwie eine Einkaufsstraße und so weiter. Und ich glaube, bei Großbritannien vergisst man halt häufig, dass eigentlich das ganze Ding ist eigentlich London plus so Dörfer, so Oma herum gefühlt. Und was halt, das ist so ein bisschen, glaube ich, wie wenn man in Deutschland sagen würde, ja, ich gehe mal irgendwo ins Sauerland und gucke mir da mal eine Schule an, die wahrscheinlich auch irgendwie komplett anders sein, so vielleicht, weiß ich nicht, aber ich glaube, dass da in anderen Ländern das einfach viel krasser verteilt ist, dass man sagt, da gibt es einen Unterschied zwischen, naja, bist du irgendwo im Ballungsraum oder bist du im Arsch der Welt und das ist, glaube ich, halt, der Kontrast einfach größer ist, würde ich mal einfach tippen.
Das kann auf jeden Fall gut sein. Was ich dann eben noch ein bisschen spannend fand, das ist ja was, wo wir ja auch schon ab und zu mal drüber gesprochen haben, das, was ich dir ja auch mal berichtet habe, so vor 3-4 Jahren oder so, dass mich dann eben Schüler in Pedder auch, also in der 10, weißt du noch, als ich jetzt erzählt oder in der F, wo der eine Schüler im Unterricht so meinte, ja, aber was ist denn jetzt so ein bisschen das Problem mit Andrew Tate und so, der sich gar nicht getraut hat, quasi zu sagen, so vor der Klasse, sondern es danach irgendwie so ein bisschen so interessiert gefragt hat, also gar nicht so ein, so, ne, und ich finde, ich weiß nicht, wie, ich glaube, es liegt auch daran, weil ich danach eben noch ein bisschen über die Serie gelesen habe, so gestern Abend, weil ich es irgendwie spannend fand, wollte mal so ein bisschen Einschätzungen sehen. Und ich fand es total interessant, weil ich würde es teilen, wie du gesagt hast, das war auch der Fokus, den ich am Ende am meisten mitgenommen habe, mit diesen Familien und gerade die letzte Folge dann eben nochmal eindrucksvoll auch mit dem Vater, weil man immer so ein bisschen auch gewartet hat, hat er jetzt ihn geschlagen, ist er schuld mit Gewalt und dann hat er diesen Ausraster, aber er ist sehr nachvollziehbar, dieser Ausraster und ich finde, das haben sie sehr realistisch und gut hinbekommen, dass man eben nicht denkt, ja, ist doch selber schuld und klar, war doch klar bei dem Vater und so, sondern ich fand das irgendwie ganz cool nachvollziehbar. Aber dieses, was sich so durchzieht und dann vor allem in Folge 3 mit der Therapeutin ja auch nochmal so gipfelt, da fand ich diese Analyse ganz spannend, die ich gelesen habe, wo es so ein bisschen darum ging, weil ich mich gefragt habe bei Folge 3, als ich geguckt habe, dieser Polizist, dieser bisschen vernarbte Polizist an den Bildschirmen sozusagen, ne, der an ihr immer so ein bisschen merkwürdig nahe kommt, aber eigentlich aus meiner Sicht erstmal gar nicht so bedrohlich ist. Und da fand ich es ganz spannend, so ein bisschen diese Einordnung zu lesen nach dem Motto, ja, das ist aber dieses, was halt ganz häufig in Gesellschaft passiert, dieses, da ist halt irgendwie der Mann, der halt irgendwie dann seinen Abstand nicht kennt und nicht kennt, dass er vielleicht nicht neben ihr stehen sollte, während sie sich was kauft. Und wie soll sie sich als Frau in Gesellschaft sozusagen verhalten? Weil wenn sie jetzt sagt, ja, kannst du mal weggehen, ist irgendwie weird, kann sie quasi nicht. Aber sie ist halt da hochfokussiert und muss eigentlich ihren Job machen. Und dann nachher, als sie an dem Bildschirm steht und er auch dann so nah dran kommt und so sagt, ja, ich könnte deinen Job eigentlich ja auch machen, ich habe ja dieses Buch gelesen. So, und sie sagt so, ja, weiß ich nicht, dann können wir ja tauschen oder er sagt das oder whatever. Also auch dieses wieder so, da ist irgendwie eine ausgebildete Therapeutin und er denkt, weil er halt ein Buch gelesen hat, könnte er mit ihr den Platz tauschen. Muss man nicht so verstehen, glaube ich. Also das kann man auch, ne, einfach als dummen Spruch irgendwie sehen und so.
Naja.
Aber ich fand diese Perspektive aus der Frau ganz spannend, weil das ist ja das, was Chiara mir manchmal auch von ihrer Arbeit erzählt, dass es nicht mit den Bauarbeitern irgendwie das Problem ist, sondern eher mit so Leuten, die so ein bisschen ausgebildeter sind und ein bisschen älter sind, die dann halt einfach meinen, ja, sich irgendwie ein bisschen weird zu benehmen, aber immer, wenn dann so an der Grenze zu, eigentlich ist, kannst du nichts sagen, weil es ist quasi faktisch nichts Schlimmes, also nichts passiert so, ne? Aber es ist einfach dieses unwohle Gefühl, wo die Leute halt nicht raffen, wie man vielleicht, was man in dem anderen auslöst. Und dann fand ich eine Sache noch spannend, weil sie dann so ein bisschen erklärt haben, diesen Ausraster von Jamie in dem Raum, ne? Das ist der Therapeuten und er hat also zweimal so einen Ausraster irgendwie. Und das fand ich spannend, die Beobachtung, dass er einmal, das zweite Mal, glaube ich, so ausrastet, als sie, die Therapeutin, dem Guard an der Tür quasi so zeigt, so, nee, jetzt bleib mal weg und so. Und das war halt dann die Erklärung mit. Also, ne, was ja das Überthema dieser Serie, um das mitschwimmt, ist dann diese Einordnung von, die Frau ist jetzt, also, ne, kommandiert den Mann rum, so sagt halt dem Mann, nee, so, ich bin jetzt höher gestellt als du gehst jetzt quasi hier weg. Und dass das in ihm wieder so getriggert hat, so, ja, jetzt haben die Frauen doch wieder die Macht über die Männer sozusagen, ne, was in dieses Bild, dieses 80-20, was die auch so ein bisschen thematisieren und so. Und das fand ich irgendwie spannend, mit dieser Brille da zwischendurch nochmal so ein bisschen drauf zu gucken, quasi. Auch wenn das für mich quasi nicht richtig möglich ist, aber so ein bisschen aus der Sicht von einer Frau oder dieser eben diesem Ausspielen von Frau, Mann drauf zu gucken. Und das fand ich irgendwie ganz interessant. Und das finde ich dann eben auch erschreckend, wenn das die Realität in der gewissen Form abbildet, was dann einfach so eben passiert, ne, bei TikTok und Co., wo du halt, da habe ich mich auch dann gefragt, so als Eltern, ja, du hast ja verloren. Also du kannst ja nur versuchen, ein gutes Vorbild zu sein, so ein bisschen natürlich Internetregeln zu etablieren und solche Sachen so, ne? Aber du kannst auch einfach Pech haben und dein Kind kommt in die falschen Kreise, kommt irgendwie in den falschen Algorithmus mal rein und dann kriegst du das einfach nicht so richtig mit und dann gerade als Mutter oder so bist du dann auch einfach raus. Also wenn du einmal so gebrandet bist mit, ja, die Frauen, whatever, ich, keine Ahnung, sind irgendwie der Besitz oder whatever vom Mann oder keine Ahnung was. Das finde ich irgendwie noch spannend.
Ich glaube tatsächlich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das war in der Serie auch so ein bisschen deutlich später, als der Vater auch gesagt hat, so, hey, wir konnten das alles gar nicht sehen und ich habe, ja, ne, dann ging das mit dem Geschäft so los und wir hatten gar keine Zeit mehr und so weiter. Und im Grunde genommen, was ja dieses Thema ja auch sagt, ist so ein bisschen so, dass da so eine Art ganz, ganz komische Bubble entsteht in den Köpfen der jugendlichen Jungs in dem Fall, dass die halt glauben, hey, irgendwie, naja, erstmal so, ich krieg eh keine ab, so nach dem Motto, weil es gibt ja diese ominöse Regel, so nach dem Motto 80-20 und so weiter. So von wegen, ne, also für die, das jetzt noch nicht gehört haben, so nach dem Motto, 80% der Frauen wollen 20% der Männer, weil das sind so die coolen Dudes, so die Alpha-Dudes und wie auch immer. Und der Rest kriegt halt keine ab, so in Anführungszeichen, oder halt nur die nicht so tollen Frauen ab. So. Und dann halt dieser ganze Umgang halt auch mit Frauen. Ich glaube, dass es dieser alte Typ war, der halt irgendwie so ein bisschen creepy dann dran steht, oder der 13-Jährige, der den Mord begangen hat. Es ist so, für mich spiegelt das halt so ein bisschen einfach diese fehlende, dann auch, wie soll ich sagen, Zuneigung, Erziehung / Realitäts- und Erwartungsmanagement so auch von Eltern wieder. ne, die in dem Fall ja auch anscheinend quasi so eine Art Vakuum entstehen lassen haben, wo dann auch irgendwie sich dann irgendwelche komischen Chats und Foren dann sich die Kids quasi selbst Antworten geben oder dann halt von irgendwelchen anderen Leuten wie Andrew Tate sich da die Antworten geben, das bewegt, du musst das und damit du, ne? Und im Grunde genommen wäre eigentlich da so weiß ich, wären die Eltern gefragt, vielleicht auch der Vater in dem Fall zu sagen, hey, ich weiß, wie es dir gerade geht, du bist jetzt 13, jetzt wird es gerade spannend und so weiter, aber hier sind so ein paar Basics. So, erstmal so behandelst du andere Menschen, insbesondere andere Frauen. So, du bist jetzt kein Creep, du machst das nicht und machst jedes nicht, so nach dem Motto. Und diese ganzen Regeln sind Bullshit, weil, so, ne, guck mal, wie viele Menschen heiraten und so weiter, so Dinge, und guck mal, das geht ja
doch. Guck mal, ich habe auch deine Mutter bekommen.
So, sinngemäß. Und ich glaube, das sind so genau die Gespräche und genau die weiß nicht, die Erziehungsthemen, die irgendwie stattfinden müssen. Und klar, wenn die dann nicht stattfinden und man sich und die Kinder so ein bisschen lost sind und sich selbst irgendwie Antworten suchen, dann kannst du halt nicht kontrollieren, was die Antwort sein wird. Also, so nach dem Motto, wenn du als Eltern nicht schaffst, quasi das Hirn des Kindes zu programmieren, das klingt ein bisschen fies, aber
weiß, was du meinst.
In der Vollerziehung, genau das ist es, ja. Dann programmiert es halt irgendwie anders. So, das heißt, es ist vielleicht umso wichtiger zu sagen, es geht gar nicht darum zu sagen, was sind die Internetregeln, sondern was sind die Zwischenmenschenregeln, die wir quasi einhalten und das für uns, was ist unsere Norm quasi, was ist unser No-Go und das halt zu definieren und da halt zu gucken, dass da eben auch diese Regeln eingehalten werden. Was ja nichts anderes als dieses Standardsozialisierungsprozess ist, so nach dem Motto hier, das macht man nicht. So, und dann halt auch im übertragenen Sinne auf, wie geht man mit Schulkameradinnen um, so, ne? Und eben halt auch nicht und so weiter. Und,
ja, ist eigentlich, finde ich ganz schön, dass du sozusagen in der Familie eben dieses Fundament legen musst, sozusagen, weil ich glaube, es ist halt unrealistisch für Eltern, sozusagen jeden Internettrend zu antizipieren. Und zu checken, was jetzt gerade sozusagen die akute Bedrohung in welchem Alter ist, dass du immer reagierst und dann sagst, so, pass auf, ich habe gesehen, das ist gerade der Trend, lass uns jetzt mal hinsetzen am Küchentisch und wir reden den Trend durch, so, ne? Sondern eher genau wie du gesagt hast, zu sagen, naja, eigentlich muss man diese Grundlagen legen und ob du es jetzt quasi auf Misogynie auslegst, nach dem Motto, ne, nicht alle Frauen sind scheiße oder, keine Ahnung, der nicht deine Sprache spricht, ist eben auch nicht scheiße und weniger wert. Dann geht es ja eher darum, okay, wir müssen irgendwie darum ein Base finden, dass Menschen einen Wert haben, ja, sozusagen. Ja. Und dann kann das Kind im besten Fall mit 13, der war ja clever, dann selber sozusagen checken, dass das sich übertragen lässt. So, ne? Und das, wenn du selber vorlebst, dann eben auch noch so.
Ja, ich finde, das ist halt auch so, eigentlich, wie du es gesagt hast, perfekt, sozusagen nochmal auf ein Problem hingedeutet. Und zwar, wenn du als Eltern versuchst, alle Gefahren quasi ständig irgendwie zu antizipieren, da irgendwie gegenzuwirken, dann schaffst du die ultimative Abhängigkeit.
Voll.
Weil wenn du nicht da bist, dann kommt der Löwe und frisst dein Kind, so sinngemäß. Ja. Und was du ja schaffen willst und das halt möglichst früh ist, hey, ich etabliere selbst Gefahren, Sensorik und so weiter und Verhalten, was halt eben so ein bisschen wie bei IT-Sicherheit. Ich härte quasi den Charakter und auch des Kindes und bin nicht das Antivirus-Programm, was die ganze Zeit drumherum schwirrt und sagt, oh, das ist gute Information, die darf rein, das nicht. Und ich glaube, das ist das, was halt vielleicht Eltern dann probieren zu sein. Und ich glaube, den Absprung muss man halt schaffen. Und wahrscheinlich jetzt früher als sonst, weil eben halt die Welt viel früher offener und viel mehr Informationen auf einen einprasseln. Ja. Deswegen macht man so ein bisschen so eine Art Kinder-Update schon vielleicht mit 8 statt mit 13.
Ja, wahrscheinlich.
So, in der Hinsicht. Ja, aber auch nur das kann die Antwort sein, ansonsten bist du halt so, okay, sobald ich nicht mehr da bin, ist das Kind lost. So.
Eben.
Und das Kind wird aber sagen, ja, ich weiß nicht genau, Mama, was sagst du, darf ich das jetzt gucken?
Ja, und das zieht sich ja noch durch im Zweifel, bis du halt irgendwie 25, 30 bist und da hast du halt auch keinen Bock drauf, ne? Dass du halt irgendwie ein Kind hast, das halt abhängig von der Meinung an, also weil dann wirst du ja im Zweifel auch irgendwann ersetzt und dann ist es eben das, dann sind wir ganz schnell wieder beim Thema, von dem du eben gesagt hast, dann hast du einen neuen Partner und der ersetzt dann quasi die Stimme deiner Mutter, deines Vaters, der dir immer gesagt hat, was richtig und was falsch ist, und du hast selber nie gelernt einzuschätzen, was richtig und falsch ist, und dann bist du da in der nächsten manipulativen Beziehung sozusagen. Ne?
100%. Und das ist das, was ich jetzt auch irgendwie, um da noch ein bisschen den Schwenker vielleicht noch ein paar Minuten zu machen, was ich jetzt auch hautnah erlebt habe, ist so nach dem Motto, was passiert, wenn man im bekannten, verwandten Familienkreis erweitert, so auch in Situationen quasi reinkommt, wo man einfach merkt, da ist dieser Absprung von, ich bin jetzt, also wir sind Eltern, das sind unsere Kinder und wie gehen wir miteinander um und was ist unsere, wie gehen wir miteinander um, wer ist für was verantwortlich, weil man das halt live sieht, was passiert, wenn man diese Entkopplung auch nicht schafft, was das für weiß nicht, Effekte hat in zweiter, dritter Reihe, wo man gar nicht sagt, hä, damit habe ich gar nicht gerechnet, aber was das so mit sich bringt, das ist halt das, was mich die letzten Tage auch irgendwie ein bisschen beschäftigt, ist noch milder ausgedrückt, was mich dann auch so ein bisschen, ja, sagen wir mal, es hat mich beschäftigt, weil im Grunde genommen, long story short, wir haben jetzt in den letzten 2 Wochen parallel zu dem ganzen Arbeitswust, haben wir so ein bisschen unsere eigentlich für den Ende Dezember, Januar vorgesehene Planung der Hochzeitsfeier.
Oh, wir beide? Geil.
Ja.
Machen wir es öffentlich.
haben wir quasi erst vor 2 Wochen wieder aufgenommen, weil wir gemerkt haben, oh shit, das ist ja schon April. Wenn wir jetzt nicht irgendwie uns ranhalten, dann wird das sowieso, dann wird das eh nichts.
Dieses Jahr.
Also den Sommer kannst du eh, genau dieses Jahr, also da muss man, ja. Ne, muss ja über ewig lang vor. Wir so, okay, wir probieren jetzt einfach mal im Sinne von, wir gucken uns einfach mal links und rechts um und schauen, ne, so erstmal, lass uns mal eine Gästeliste machen, lass uns überlegen, wie wir feiern wollen, so, lass mal so ein paar Basics klären, das haben wir dann schnell gemacht und gesagt, okay, Liste steht ungefähr so, bla bla, lass einfach mal so gucken, ob es überhaupt noch die Chance gibt auf eine Location. Mhm. Und das war so der Prozess, der jetzt angestoßen wurde vor 1,5 Wochen.
Geil. 2 Wochen. Mhm. Und für die Zuhörenden, ich weiß nichts davon. Wir haben uns das alles aufgehoben. Ich weiß gar nichts.
Genau. Ja, ich muss jetzt auch überlegen, wie viel kann ich jetzt alles erzählen, so, aber vielleicht so mindestens mal die Kurzversion und dann beim Klettern die Langversion. Aber im Grunde genommen, es war überraschend für mich, wie einfach das Ganze funktionieren kann, wenn man denn, wie soll ich sagen, wenn man sich auf das Angebot des Marktes quasi einlässt. Also,
das heißt, man googelt einfach Hochzeitslocations Köln, Raum Köln oder
so, sowas. Und dann gibt es Apps, die sagen, hey, registriere dich hier und ich erkläre dir die
Welt. Apps sogar? So. Witzig.
Ja, also Webseiten, ja. Apps, so die quasi komplett so dieses ganze Thema so von A bis Z quasi handeln für dich oder halt begleiten. Und dann gibt es halt sowas wie, hey, hier ist ein Register, hier kannst du halt nach Postleitzahl und 1000 Filtern halt direkt schon suchen, so nach dem Motto, wie viele Personen, wann. So, dann gibt das Ding dir so, hey, hier ist eine Location, die passt für dich. So. Und das ging relativ fix und dann hast du irgendwie, weiß nicht, da hast du eine Liste von 3, 4 vielleicht Locations, die, wo du sagst, hey, gefällt mir optisch und das Angebot sieht irgendwie ganz brauchbar
aus. Ist auch schon so eine Preiseinschätzung dabei oder ist das so ein bisschen wie bei so blöden Sachen, dass man dann immer so denkt?
Bei Google-Restaurants.
Okay.
So, ja, im Budget. Also, frag dich auch, was das für Budget
ist. Ah, geil. Und, so okay.
Und im Grunde genommen ist das super einfach. Das ist einfacher, als einen Zahnarzt zu finden. Also so im Prinzip, ja. Weil du benutzt ein paar Filter und dann, wenn du halt für dich selber schon ungefähr weißt, was du halt möchtest, im Sinne von wie viele Menschen und wann ungefähr und Budget, dann wird das halt relativ knallhart runtergefiltert auf ein paar Optionen. Mhm. Und dann schreibst du die an, sagst, hey, habt ihr noch Datum frei in dem Zeitraum und dann kriegst du eine Antwort und sagst, entweder passt oder passt mir nicht. Mhm. So, dann kannst du hinfahren und dann kriegst du auch schon im Vorfeld in der Regel so ein komplettes Beispielangebot.
Ah, cool. Mhm.
Und was ich halt nicht wusste, ist, wie umfangreich das mittlerweile ist oder jetzt auch in, also wie gesagt, wenn man sich darauf einlässt, man kann natürlich auch sagen, ich miete irgendwie das Bürgerhaus oder sowas, keine Ahnung, ne? Und dann ist es, machst du alles selber, aber wenn du dich auf dieses Game einlässt, dann ist das relativ, das ist ja komfortabel gehandelt. Mhm. Um jetzt ein paar Sachen dran zu packen, sowas wie, keine Ahnung, okay, Location an sich, ja, okay, ist klar, aber sowas wie, Was bedeutet das denn? Was braucht man in der Location? Okay, man braucht Tische, Stühle und so weiter, Equipment für DJ vielleicht, Buffetbereich, eine Bar, whatever. Mhm. Alles da. Zack, 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 zack. Okay, cool. Dekoration, ja, gar kein Problem. Mhm. Ne? Ist mit inklusive, wenn man das möchte. Dann, was ist mit Essen? Ja, klar, kein Problem. Catering Service ist mit am Start.
Okay, und dann machen die dir quasi immer so Angebote und du kannst bei allen so opt-outen, dass du dann sagst, so Catering, ich habe irgendwie meinen Onkel, der kocht besser, deswegen macht der das so.
Genau. Also das hängt, glaube ich, das hängt so ein bisschen von der Location ab. Manche sind so ein bisschen nach dem Friss-oder-Stirb-Prinzip, so nach dem Motto, hier ist unser Angebot, du kannst ja oder nein sagen. Andere sagen, hey, da sind wir flexibel, da kannst du ausruhen. Und hier sind noch Specials. Mhm. Sowas wie, keine Ahnung, wollt ihr noch irgendwie besondere
Candy Bar war jetzt bei den letzten Hochzeiten irgendwie immer so ein Ding.
Exakt. Ja. Candy Bar, so, ja, nein, vielleicht so. Und im Grunde genommen, das kommt halt, ne, egal ob es Getränke sind, Essen, Dekoration, Personal, also die sagen dann, hey, ja, wir können für 10 Stunden Bewirtung, so, hier ist das Angebot, so von, weiß ich nicht, wann auch immer ihr starten wollt, bis Mitternacht oder so weiter, ne, sind dann einfach 3, 4 Leute, die werden euch alle bedienen, so, die werden euch die Drinks bringen, die werden euch alles abräumen und so weiter, so, ist halt mit drin, wenn du möchtest. Und das ist halt so eine lange Liste, und da kannst du halt sagen, okay, das ist gesetzt, da kannst du auch variieren. Und dann kannst du halt noch wählen zwischen den Sachen, so nach dem Motto, okay, bei den Getränken, so, was wollt ihr alles drin haben? Softdrinks, Alkohol, ja, nein, welchen Alkohol, ne, und so weiter. Kaffee mit Kaffeebar oder einfach nur normalen Filterkaffee, ne? Das ist ein bisschen die Richtung, wollt ihr den Barista haben, ja, nein. Oder auch beim Essen so. Hier sind so 15 verschiedene Menükombinationen, das sind Vorspeisen, Nachspeisen, Hauptgänge so. Und ne, da könntest du Mix and Match und je nachdem da sagst du, ja, ich hätte gerne noch, ja, den, ich hätte gerne den Hummer noch dazu. Und dann kostet das bei Person ein bisschen mehr. Also kannst du auch wählen und so weiter. Aber im Grunde genommen wird dir so eine Art Liste vorgelegt und so weiter. Du sagst halt, ja, nein, ja, nein, ja, nein. Und dann errechnet sich daraus ein Preis und du sagst halt, passt oder passt nicht. Und dann bist du im Grunde genommen fast durch. Mhm. Dann brauchst du vielleicht noch ein paar, so ein paar Personen, Fotografen, DJ, whatever. Mhm. So. Und deine Klamotten und dich selber. Mhm. Und das war's.
Ich würde sagen, aber selbst so Fotograf, DJ und so, da, das gibst du ja auch einmal bei Google ein. Also wenn du es jetzt ganz einfach machen willst, gibst du bei Google einen, dann wird es ja eine Million Hochzeitsfotografen geben, hundertprozentig, ne?
Exakt. Exakt. Und auch da von der Location jetzt selbst, die sagen halt alle, hey, das sind so die Leute, mit denen wir oft zusammenarbeiten. Wenn ihr Bock habt, hier könnt ihr die anschreiben, die macht euch ein Angebot. So. Also voll easy in der Hinsicht, dass man sagt, okay, da wird einem viel Arbeit abgenommen. Klar, das kostet dann wahrscheinlich mehr, als wenn man es selber macht.
Ich muss gerade an den Hausbau denken. Hier Andi von den Buddies, der ist jetzt gerade im Hausbau und der ist jetzt gerade bei, nehme ich einen Generalunternehmer oder nehme ich einen Architekt, der ein guter Freund ist sozusagen und dann kümmern wir uns selber um die Nachunternehmen. Klingt sehr ähnlich.
Exakt das. Wirklich, es ist wirklich genau das. Und dann, ja, wie gesagt, je nachdem, was du halt wählst, ist es halt dann auch relativ schnell zu Ende geplant. Und das Schwierigste ist es im Zweifel noch zu sagen, okay, welches Datum kriegt man da die Leute irgendwie zusammen? So, ne? Und dann hast du vielleicht so ein paar Sachen, wo du sagst, oh, das ist vielleicht ein bisschen zeitkritisch, da musst du gucken, dass du auch auf jeden Fall.
So Eheringe zum Beispiel wahrscheinlich, oder?
Ja, aber auch das ist relativ easy. Ich glaube, jetzt, was ich gelernt habe, ist Brautkleider brauchen relativ lange.
Wegen Anpassungen und so und sowas, oder was?
Auch insgesamt, glaube ich, Bestellung. Ich glaube, die werden halt jedes Mal angefertigt und die brauchen irgendwie ein paar Monate im Zweifel. Crazy, okay. Sowas ist relativ zeitintensiv, aber dann halt so Sachen wie, okay, findest du halt Fotografen, DJ und so weiter zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube, je nachdem, wenn man da jetzt nicht irgendwie das Datum in dem Jahr nimmt, weiß ich nicht, der 25. August 2025 und irgendwie sowas, dann ist wahrscheinlich auch easy, noch kriegst du irgendwen im Zweifel, aber wahrscheinlich auch jemand Gutes. Daher ist mein Eindruck jetzt bisher, krass, ich hätte nicht gedacht, dass das so easy ist, aber mal abwarten.
Ja, klar. Aber erstmal so von, aber ist ja erstmal cool zu wissen, weil, genau, also weil ich glaube, dass das auch Menschen schon sehr erschlagend wahrnehmen können. Und es ist ja erstmal schön zu sehen, dass es zumindest auf den ersten Blick erstmal noch nicht so erschlagend sozusagen ist, wenn du dieses Angebot quasi eingehen willst. So, ne, klar, wie gesagt, ne, wie du schon gesagt hast, es gibt Menschen, die das alles sich selber dann aufböden und der Family und dann haben die an dem Tag im Zweifel ganz viel Hässler auch mit Family und dafür ist es vielleicht auch total schön. Also, ne, ist ja je nachdem, wie man das gerne möchte. Spannend. Eine Frage habe ich noch. Wie ist das so mit, da gibt es wahrscheinlich auch einfach eine Seite dann für so Einladungen und so. Und es gibt ja dann so diese Save-the-Date-Karten, dann gibt es ja Einladungen, dann gibt es nachher noch so Dankeskarten und am besten sind die alle im gleichen Design und so. Shit. Macht man das mit Canva selber oder gibt es da auch eine Seite für
sozusagen? Canva.com
oder sowas. Okay.
Also, ich glaube auch da, ne, jeder, wie er Bock hat, so. Andere nehmen sich dafür einen Designer und so weiter. Vermutlich vielleicht, aber Canva. Okay. Einfach Datum ändern. Ja. Name ändern und fertig. So.
Das fand ich so crazy. Das kann ich noch kurz erzählen, was auf dich zukommen wird. Wir waren auf einer Hochzeit letztens und da gab es danach einen super großen Aufschrei von einem Teil der Familie, weil die Dankeskarten zu spät kamen. So nach dem Motto, ihr habt euch ja gar nicht für die Hochzeitsgeschenke bedankt, mit so einer generischen Fuck-Karte. Weißt du, das ist dann irgendwas, was Leuten anscheinend so viel bedeutet, wo man eben denkt, ja, man muss halt auch einfach aufpassen, dass man keine Spinner einlädt. Es ist auch einfach wirklich, also es brodelt so in mir, immer wenn ich von Hochzeiten höre, dass es immer Menschen in Familien im Umkreis gibt. Es müssen ja nicht Familien sein, es kann ja sogar auch dann Streit um, wer ist Trauzeuge und die ganze Zeit. Und denkt, Leute, es ist doch scheißegal. Es geht um dieses fucking Brautpaar an diesem Tag. Stellt euer scheiß Ego mal irgendwo in die Ecke. So, und wenn ihr nicht eingeladen seid, gibt es einen Grund dafür. Entweder es gibt halt eine gewisse Menge Plätze oder ihr seid scheiße. Und dann müsst ihr aber damit leben, wenn ihr euch 2 Jahre nicht gemeldet habt, dass ihr scheiße seid.
Oder ihr seid einfach nicht Teil des Kerns.
Ja, und es ist ja auch okay. Ich bin von ganz vielen Kernen kein Kreis. Kein Kreis von Kernen.
Ich finde halt, das mag vielleicht anders sein bei älteren Generationen, die das irgendwie anders erlebt haben und so weiter, aber ich finde jetzt so für uns sprechend oder unser Alter, wenn ich da jetzt irgendwie, wenn jetzt irgendwer heiraten würde in meinem Freundesbekanntenkreis, ich bin nicht eingeladen, dann würde ich null, das würde mich null nicht emotional triggern, weil ich so tausend Gründe wüsste, warum es so ist, wie es ist und keiner da, also, weiß ich, vielleicht ist der 1001. Grund, weil ich mir was noch zur vervollständigen der Liste könnte ich da noch draufschreiben, oh, das könnte vielleicht mit mir zu tun haben. Aber viel wahrscheinlicher ist es, dass es einfach null mit mir zu tun hat und ich einfach quasi das Paar für sich in irgendeinen Entscheidung getroffen hat, weil es eben tausend Faktoren gibt. Wie, ne? Und das war genau das, was ich am Anfang angedeutet habe. Ja. Vielleicht ganz kurz nur so. Ich hab für mich halt eine Liste erstellt in meinem Kopf so mit Leuten, wo ich sage, das ist so, das passt, das fühlt sich richtig an irgendwie, keine Ahnung. Und das war halt, diese Liste hatte irgendwie keinerlei, wie soll ich sagen,
Priorisierung keinerlei, oder was meinst du, nach dem Motto?
Ja, ich habe da keine Kategorien drin gehabt, so nach dem Motto, der Person bist zur Schule gegangen und mit der Person hast du irgendwie vor kurzem noch gearbeitet und der, also ich habe einfach gesagt, so was sind so Menschen, denen ich mir irgendwie einen coolen Tag vorstellen könnte, wo ich auch sage, das ist ja auch ein relativ, wie soll ich sagen, so eine Trauung ist ja so ein bisschen, also man könnte sagen, so ein intimerer Moment, wo man, ne, nicht, weiß ich, wo ich es nicht sagen würde, ja, hier, Hausmeister, komm mal mit und setz dich da hin und hör dir das an.
Der aber zu einer Party abends im Zweifel dann schon mal kommen könnte, sozusagen, ne? Also da ist ja auch nochmal ein Unterschied im Zweifel, so ein bisschen, ne?
Genau. Aber so, und je nachdem, wie das Package halt ist es halt auch nicht groß getrennt und so weiter und so fort. Aber lange Geschichte, auf jeden Fall habe ich dann halt mitbekommen, wie dann schon quasi, bevor irgendwas passiert ist, ging es schon los mit von wegen, oh, kannst du nicht, oh, aber wenn du die jetzt nicht einlädst, dann passiert das und so weiter. Und ich dachte mir so, ich weiß nicht, was für ein traumatisches Erlebnis ihr alle hattet, so, aber so, ich kann, also, erstens, ihr interpretiert da viel zu viel rein. Ja. Und zweitens, so, ihr müsst das auch mal für euch lernen, so trennen zwischen wer mit was, mit wem, warum. Und lustigerweise, weil es meine Erfahrung ist, nie die Leute, die wirklich betroffen sind. Mhm. Also nach dem Motto, wenn ich dich jetzt einladen würde, wärst du ja betroffen.
Aber das, ich würde im Zweifel mich bei dir melden und würde sagen, ey Willi, nur mal ganz kurz, dass ich es verstehen kann, warum habe ich es nicht auf die Liste geschafft, damit zu sagen. Und
du hättest ja auch das Recht dazu, als Person, die dann nicht eingeladen wäre, und zu sagen, hey, irgendwie, habe ich das anders erwartet, so, habe ich irgendwas falsch gemacht, so. Okay, cool. Aber wenn andere Personen, die nicht diese Person sind, dann dir anfangen, quasi so ins Gewissen zu reden oder die dann sagen, hey, aber das ist voll, so, ne, hast du daran gedacht, so, und die Person hat mit der Person das zu tun und das wäre ja voll der, weiß ich nicht, voll das Signal. Und ich denke so, nee, habe ich nicht drüber nachgedacht, weil ich kein Spinner bin, so, aber okay, danke für den Hinweis. Und ich glaube, das ist fast, also, ich glaube, es ist selten, dass das mal nicht so ist. Ich glaube, man muss eher Glück haben, wenn man sagt, okay, ich habe niemanden in meinem Umfeld, der irgendwie so ein bisschen, was das angeht, irgendwie zu viel Wert drauf legt. Aber das war auch irgendwie, kam direkt um die Ecke geflogen, so von wegen, und da auch da, ne, wenn sich dann, wie gesagt, wenn sich Eltern und Kinder dann schon so als eins sehen und denke ich mir so, oh Leute, trennt das
du mal. Kannst das nicht sagen, weil du weißt, um wen es geht, ich weiß nicht, um wen es geht, deswegen, ich kann sagen, fickt euch. Also, das ist so, es klingt so für mich wie, weißt du, also, natürlich ist es ein anderes Kaliber, aber so ein bisschen an Abiball, weißt du noch damals, Abiball in der Schule, so, kostet irgendwie, keine Ahnung, 15.000 Euro oder so, und die Leute, die nichts damit zu tun haben, sind die am meisten meckern nachher. Das heißt, da gibt es diese drei, vier armen Seelen, die das alles organisieren, allen hinterherlaufen, jahrelang. So. Und am letzten Tag kommt halt so, ja, das ist ja voll scheiße, warum ist das denn so? Und keine Ahnung, nicht so, halt einfach dein Maul. Selbst wenn du das so empfindest, niemand spricht dir deine Gefühle quasi ab. Aber sag's doch mir nicht, warum musst du mir diesen Tag jetzt kaputt machen? Und ich finde das bei einer Hochzeit noch viel krasser, weil du hast ja diese zwei Leute, die sich dazu entschließen quasi. Die stecken ultra viel Energie und ultra viel Geld in diesen, also so blöd es klingt, in diesen Tag. So.
Ja.
Und dann hat einfach niemand von außen das Recht, das in irgendeiner Form blöder zu machen für diese beiden. Deine einzige Aufgabe ist, Statist zu sein. Du bist, wenn du auf so einer Hochzeit bist und auch ein Part davor, du bist mit Nebendarsteller, dass diese Hochzeit für diese beiden Personen cool wird. Und es macht mich immer so sauer, wenn Menschen da ihre Rolle übertreiben. Nochmal das Beispiel von der Hochzeit letztes Mal. Ne? Dann kommt irgendein Onkel, sagt, hier gab es ja auch vegane Sachen. So, es gab auch alles andere. Der hat nur, das war ein Thema, was dann dem Brautpaar zwei Tage gekostet hat, um dieses Problem zu lösen sozusagen und da irgendwie mit zu interagieren. Dann wieder jemand, der sich aufgeregt hat, dass diese Save-the-Date-Karte nur digital kam und denkt, was ist denn los mit euch? Du kannst ja denken, ach, ich hätte sie auch gerne auf Papier. Dann kannst du deinen scheiß Drucker gehen und die ausdrucken. Oder du hältst dein Maul, weil es nicht deine scheiß Veranstaltung ist. Sorry, ich habe jetzt diese irgendwie 5, 7 bis 7 Hochzeiten besucht. Und in 5 von 7 kam es zu solchen Problemen, wo irgendein entfernter Verwandter, der keine Rolle in dem Leben dieser Leute sogar spielt oder eine kleine Rolle spielt oder der der nervige Typ in der Familie ist, auch diesen Tag anstrengend macht. Und dann wäre für mich sowas, habe ich schon immer geschworen, dass die Leute sowas von an diesem Tag, die werden stumm geschaltet, die werden aus Familiengruppen geworfen, die können sich an diesem Tag einfach verpissen. So, die können nicht mit ihrem Verhalten immer durchkommen und das Leben von allen um sich rum schlimmer machen. Und dann gibt's auch so Leute in Familien, die sich für die noch einsetzen, die dann sagen, ja, aber das ist doch der Onkel Norbert, so, der ist halt so. Und ich so, ja, nee, dann ist Onkel Norbert halt nicht so zu mir.
Ja.
Ciao.
Das ist halt so ein Ding, so, jede Familie hat so ihre Geschichte und ihre Traumata und alles, ne, und so weiter. Und ich finde, es ist halt immer so eine Mischung aus, auf der einen Seite ist da vielleicht Verständnis auch da, zu sagen, ja, der Onkel Norbert ist halt so, aber der Onkel Norbert ist halt auch erwachsen. Ja, und er weiß, und er sollte wissen, wie sich Erwachsene verhalten. Und er sollte wissen, dass man als Erwachsener halt in diesen Situationen einfach mal selber sich zurücknimmt. Mhm. So. Und halt nicht im Rampenlicht steht. Und das ist so, ich glaube, dieser Spagat zwischen auf der einen Seite sagen, ja, ich weiß, Menschen ändern sich nicht und kann das so ein bisschen ausblenden und weiß, was ich. Und gleichzeitig muss man aber auch, irgendwie kann man, finde ich, seine eigene Erwartungshaltung an die anderen erwachsenen Menschen nicht immer auf Null setzen und sagen, ja, okay, von dem erwarte ich eh nichts, weil das ist halt Onkel Norbert. Und ich denke mir so, ja, aber Onkel Norbert ist auch Mitte 40 und sollte verstehen, wie Erwachsene sich verhalten in bestimmten gesellschaftlichen Situationen. Und daher.
Ja, ich finde, man kann das auch so ein bisschen vergleichen mit, stell dir vor, ich rufe dich morgen an und sag, yo, hier, ich hab 10.000 Euro gefunden unter der Fußmatte, lass mal wegfliegen. Wir zwei machen uns eine geile Woche in Brasilien. So, dann würdest du ja nie auf die Idee kommen, an diesem Urlaub rumzumeckern, weil du denkst, ich gebe mein Bestes, dass das eine geile Zeit wird, weil hier hat jemand super viel Geld für mich bezahlt und ich mag den auch. Ja. Also es ist jetzt nicht irgendwie eine Gefangenschaft, sondern ne, wir machen uns das Ziel, dass es geil wird. Selbst wenn das Hotelzimmer nicht top-notch ist, ist da nicht der Raum für, das haben wir uns jetzt aber schon anders vorgestellt. Nee, sondern das ist dann eine gute Zeit. Und wenn sich alle Mühe geben, dass es eine gute Zeit ist, da muss keiner Schauspielern für, sondern das heißt einfach nur, diese 2%, die vielleicht nicht geil sind, mal nicht unbedingt immer zu erwähnen. Und ich finde, das ist so vergleichbar, weil niemand hat ja irgendeine Aktie in dieser fremden Hochzeit sozusagen, egal wie sehr ich diesen Menschen mag. Das ist seine Veranstaltung, sein Tag. Und ich kann es nochmal wiederholen. Ja. Meine Aufgabe ist es, dass das ein guter Tag wird, für alle, die da sind. So, weil ich bezahle dafür nichts. So, ne? Ich muss ja nicht mal was schenken im Zweifel. Im Zweifel bin ich der Arsch, der sagt, ja, nö, ich schenke ja nichts. Keine Ahnung. Ist ja auch fein. Fällt am Ende eh nicht auf.
Völlig so. Fein. Ja.
So, ne? Aber dann habe ich trotzdem einen guten Abend mit netten Leuten. Selbst wenn ich da 80 der 90 Leute nicht leiden kann, habe ich 10 Leute da, mit denen ich mir einen richtig guten Abend machen kann. Und wenn ich das nicht imstande bin zu tun, dann bleibe ich zu Hause. Dann sage ich, hey Willi, vielen Dank für die Einladung. Leider habe ich da einen Termin. Und dann sage ich, gut, kein Problem, mehr Platz für andere. Ja. Ciao.
Exakt, ja. Und ich glaube, das ist so auch das, das, was, glaube ich, auch zum Erwachsensein gehört, ist zu sagen, wenn ich mich selber gut genug kenne und ich bin dieser Mensch, der irgendwie schlechte Stimmung verbreitet und das alles in den Keller zieht, dann ist es vielleicht auch besser, wenn man halt nicht dann mit.
Dann schreibe ich dir, da kann ich leider nicht, ich komme sehr gerne in der Woche danach vorbei und wir stoßen nochmal auf euch an.
Whatever. Und ich hatte auch so einen Fall, da habe ich so Save the Date digital, nicht analog, verschickt und dann hat die Person auch gesagt, ich handhab das für mich in letzter Zeit halt so und so. Ich sag halt zu nichts zu, weil ich halt nie weiß, ob ich es hinkriege.
So arbeitsmäßig einfach zum Beispiel mental. Oder weil ich irgendwie vielleicht Krankheit oder kann ja alles mögliche sein.
Genau. Und dann habe ich gesagt, ich finde das überhaupt nicht schlimm, ich respektiere das total. Muss halt nur wissen, wir können das halt nicht, wir müssen das irgendwann halt festzurren und so. Es dauert noch, deswegen lass dir halt Zeit, wenn sich das ändert, kannst du es noch überlegen. Aber bis dahin, so, wenn wir dann die Deadline haben, dann würde ich dich nochmal fragen und dann kannst du immer noch sagen, passt oder passt nicht. So, aber ich respektiere das total, weil wem hilft es, wenn man sich dann dahin schleppt und dann einfach nur sagt, ich will hier gar nicht sein, ich hasse alle Leute und ihr seid alle kacke und warum gibt es hier veganes Essen? So, dann fahr halt lieber ins Steakhouse an dem Abend und mach den schönen Abend im Steakhouse.
Ja. Auch cool. Also, weil da übertreiben ja auch dann beide Parteien manchmal auch eben ihre Rolle. Weil es gibt ja auch dann eben Hochzeitspaare, die einladen und die, wenn du dann sozusagen nicht kannst, das als schlimmsten Affront ihren gegenüber sehen. Wo man dann auch wieder denkt, lies doch nicht dann dieses Zwischenmenschliche da rein, wenn ich kommen könnte, also hab das Vertrauen in unsere Freundschaft, in unsere Beziehung sozusagen, dass ich gerne kommen würde, wenn ich das könnte sozusagen. Und wenn es aber nicht so gut geht, dann gibt's da Gründe für sozusagen. Und das liegt dann nicht daran, dass alles schlimm ist und keine Ahnung was. Und aber dieser ganze Stress, die damit verbunden ist, der zum Glück, also den ich jetzt gerade so da reintrage, ne, der jetzt klingt ja bei dir nicht so, als wäre es so schlimm, nur das ist halt das, was sich immer so aufstaut.
Das ist der Klassiker, oder? Also es ist immer, wie du sagst, von fünf von sieben Hochzeiten, 100%.
Das ist absolut. Und ich, das, wenn es jetzt um deinen Fall geht, den ich ja auch nicht konkreter jetzt gerade kenne, aber von dem, was du beschrieben hast, ist das Schöne ja, dass es jetzt im April sozusagen so ist und die Leute haben noch ein bisschen Zeit zu lernen, bis Ende des Jahres sich zusammenzureißen, erwachsen zu werden oder eben zu opt-outen und zu sagen, ich muss auch nicht Gast da sein. Und das wünsche ich immer allen Paaren und nehme das ganz doll vor, wenn ich das irgendwann mit Chiara, wenn wir heiraten, ich opte Leute sowas von aus. Sobald der Person falsch reagieren und sagen, warum müsst denn das? Ciao! Der Platz ist frei für den nächsten. Ich habe genug Schüler, die ich sonst einlade. Ich kann auffüllen, kein Problem. Ich fülle auf. So, hier, du hast Abi gemacht, du bist nett, komm. Ja. Hier, erster Platz, dein Platz. Onkel Norbert ist raus. Ja, also da.
Aber ich finde, das hast du richtig gesagt. Das ist, man muss von beiden Seiten einfach da nicht irgendwie so zu verbissen irgendwie mit der Situation umgehen. Ich will mir auch sagen, so ganz ehrlich, wenn irgendwas bricht irgendwie nochmal Covid aus und keiner kann kommen, dann freue ich mich, wenn wir da zu zweit stehen und hoffentlich kann diese dritte Person, die da so eine Rede hält, das wäre so mein Minimum, so wo ich sage, hey, schlepp dich dahin, du wirst dafür bezahlt. Gut, KIs mit dabei. Ja, so das und ChatGPT das. Aber da, ne, so, das wird ja reichen. Ja. So, und jeder, der da sitzt, wo ich sage, dich hätte ich gerne da sitzen, ist halt cooler Bonus. Aber es ist halt am Ende des Tages halt auch nur in Anführungszeichen Bonus, wo ich denke, ich würde halt nicht traurig sein, wenn es jemand. Es kann ja tausend Dinge passieren, wird jemand mit krank, weil Gott, dann ist es halt so. Ja. Dann bricht die Welt nicht zusammen. Ja. In dem Moment.
Absolut.
Das ist halt schade, aber halt kein Untergang. So und ja. Aber.
Ja.
Ja, ich bin gerade einfach nur froh, dass es relativ, glaube ich, entspannt ist und dass man im Grunde genommen die Probleme, die dann aufkommen, sind nicht die eigenen Probleme, sondern die anderer. Und das kann ich für mich ganz gut trennen und sagen, das ist deine Baustelle, komm damit klar. Ich habe meine eigenen Baustellen oder wir haben unsere Baustellen und die sind halt voll handelbar und voll easy und macht Spaß. Ja. Und alles, was irgendwie so ätzend ist, hätte ich gerne einfach weg. Ja. So, einfach zur Seite. Und,
ja, letzter Satz da vielleicht noch zu, das mir gerade noch eingefallen ist. Weil die Frage ist ja, worum geht, was du gerade betont hast, so, ne? Weil worum geht's bei so einer Hochzeit heutzutage, ne? Das ist ja, also ich habe keine Ahnung, aber also so wie ich es jetzt beschreiben würde, das ist ja ein rein symbolisch-emotionaler Akt sozusagen. Also, keine Ahnung. Klar, manche Leute heiraten auch wegen der Steuerklasse oder damit irgendeine Person im Land bleiben darf oder whatever, das ist mal ausgeklammert. Aber so.
Was gibt's?
So, was ist eine Hochzeit? So, ich habe Bock, eine Party zu schmeißen und dabei gleichzeitig mit einer Person, die ich sehr gerne habe, irgendeinen symbolischen Akt zu vollziehen. So, nicht für eine Kirche, nicht für eine Steuerklasse oder whatever, ist scheißegal. Du kannst jetzt alles selber mittlerweile zusammenbauen, wie du das gerne möchtest. So. Ich verstehe, dass wenn früher da Mitgiften dranhingen oder, keine Ahnung, Königshäuser verheiratet wurden, dass da ein bisschen sich eingemischt wurde und dann gesagt wurde, hier weiß ich nicht. So. Ja. Aber du verlierst ja nichts. Es geht ja um, also es soll nicht so gemein klingen, ne? Aber es geht ja um gar nichts. Es geht um nichts. Es geht um, da sind zwei Menschen, die wollen sich einen geilen Tag machen und die umgeben sich mit Menschen, die sie gerne haben. So. Und wenn du da Teil von sein willst, ist cool. Und wenn nicht, dann eben nicht. So. Du verpasst ja nichts. Also selbst wenn ich jetzt da, ne, angenommen, ich wäre im Urlaub oder so, ne, was halt nicht zu verschieben wäre oder so, dann würden wir ja sofort ausmachen, ey, das feiern wir in irgendeiner Form nach, zwei Wochen später, ich komme rum, wir machen uns einen geilen Tag. Das ist zwar nicht das Gleiche, aber die Symbolik bleibt ja die gleiche. Du siehst, ich habe Bock, ich sehe dieses Ereignis als das an, was es ist, ein wichtiges Ereignis für dich, ich habe Bock, mit dir da Zeit zu verbringen, whatever. So, wenn man sich nicht dumm anstellt, kann man ja, selbst wenn man nicht kann oder wenn man irgendwie, whatever, kann man das ja trotzdem so lösen, dass es für beide Seiten sich einfach cool auflöst. Genauso wie, wenn man, das war nämlich bei uns bei den Buddies so, hier Andi, der das Haus gerade baut, ne, da waren wir nicht eingeladen. So, weil der halt, das hat ihm total leid getan und wir konnten ihm sehr schnell da gutes Gefühl geben, weil er so meinte, ja, ey, fuck, die Location, das war eine Corona-Zeit, ist noch mal, hat noch mal weniger Leute zugelassen und so, jetzt mussten wir hier streichen und es tut mir, das klingt natürlich blöd, Freunde zu streichen sozusagen, ne?
Ja, aber irgendwie, also du hast ja sowieso niemanden auf der Liste, die du gerne streichen wollen würdest, das heißt, du musst Leute streichen, obwohl du es nicht willst.
Das ist, und das Letzte, was unser Gedanke dann war, der will uns nicht dabei haben, wir geben ihm jetzt ein schlechtes Gefühl dafür oder so. Das macht ja gar keinen Sinn. So, wir haben uns dann einfach gesagt, hey, wir holen das sozusagen nach und wir machen uns eine gute Zeit und fertig. Und hat das irgendwas an dieser Freundschaft nachträglich geändert, dass wir nicht bei seiner Hochzeit waren? Nein, es gibt vielleicht keine coolen Fotos. Das ist mittlerweile das, wo ich mich immer freue, dass in den Rückblicken diese Hochzeitsfotos kommen, weil die immer witzig sind bei so einer Party, weil ich sonst nicht auf Partys gehe. So, ne? Aber auch das kann man nachstellen, wenn das einem wichtig ist sozusagen.
ChatGPT, hau mich damit drauf auf dieses Foto.
Ja. Ja, also.
Ich denke mir halt immer, wenn ich im Alltag so durch die Welt gehe, ob ich im Supermarkt bin oder sonst wo, wenn ich ganz vielen Menschen begegne, dann gibt heutzutage keiner mehr einen Fick auf irgendwas. Ja. Gepflogenheiten, Nettigkeiten, so gutes Verhalten, Benehmen, ne, so einen guten Tag wünschen oder einen schönen Tag wünschen, oder wenn das also, die Leute sind Barbaren. Wir leben in so einer, weißt du, wenn ich durch den Hit laufe, am Kar-Samstag oder wie das Ding heißt, also die Leute haben sich fast umgebracht wegen so Gurken, die im Angebot waren oder so, was weiß ich denn. Und dann auf einmal ist sowas wie so Hochzeit und alle werden plötzlich zu so Gesellschaftsexperten, so. Aber es gehört sich aber nicht. Also du musst auf jeden Fall die Cousine dritten Grades aus dem Norden einladen, weil sonst zerbricht das hier dieses
so.
Unsere Gesellschaft. Genau. Und die Karten musst du übrigens spätestens 3 Wochen nach, weiß ich nicht, dritter Neumond und so weiter, sonst. Also die fangen auf einmal an, den hier zu machen. Ich denke mir so, Bro, du kannst dich mal lächeln, wenn dich jemand im Alltag so grüßt, dann guckst du wie so jemand, der eine Gurke im Arsch hat. So, ey, komm mal klar. Und da auf einmal bist du jetzt hier so, und Etikette und bla 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 und was gehört sich, was nicht. Denk mir so, hä, wo kommt das her? Hast du jeden Tag so da gesessen und dir so aufgeschrieben, so, ja, also, sollte es mal zu einer Hochzeit kommen, dann das meine 15 Prinzipien des Glücks und wenn die gebrochen werden, dann raste ich völlig aus. Und ich bin so, wow. Mach mal 80-20 in die andere Richtung. Sei im Alltag wieder ein normaler Mensch und hör auf, immer so eine Grimasse zu ziehen und sein, ne? Also, das verstehe ich einfach nicht, wie manche Menschen da so viel so, also auf einmal so aus diesem Ding so was Großes machen in ihrem Kopf. Und du hast völlig recht. Das sind einfach Menschen, die haben Bock, eine Feier zu machen. Ende.
Ja. Genau. Und auch dieses, also letzter Punkt dazu noch, der mir noch einfällt, auch dann im Zweifel ein nicht eingeladen werden, so, ne? Oder ein, dieses, ah, die haben uns auch eingeladen, die müssen wir ja auch einladen. Was für ein schlimmer, also, hier ist nichts in Planung. Man könnte denken, ich bin so emotional, weil ich selber gerade mitten in der Planung stecke, bevor ich hier falsche Erwartungen wecke. Hier ist nichts in Planung, aber es ist einfach wirklich, hat sich immer angestaut die letzten Jahre, weil ich das so unfassbar schlimm finde, dass dann Menschen denken, ich muss ja jetzt diese 10 Personen einladen, weil die haben uns ja auch eingeladen. Und deswegen muss ich jetzt überlegen, wen lade ich nicht ein, der mir im Zweifel aber viel, viel wichtiger wäre, gerade im Moment. Ja, ja. So. Und wie blöd, dass solche Gedanken überhaupt angehen. So. Und auch das muss aus den Köpfen raus bei solchen Veranstaltungen. Und ich, also das sage ich meinen Schülern ja auch immer, wenn die dann so sagen, also nicht bei Hochzeiten, aber die haben ja auch manchmal so Themen, wo man das Gefühl hat, so, ja. Aber wenn das so ist, dann spricht er nicht mehr mit mir oder die haben sich da gar nicht mehr gemeldet und so. Und irgendwie so. Ja, aber dann zeigt das halt auch einfach, was das euch für eine Beziehung habt. So, dann ist das so. Ja, wenn jemand jetzt mir die Freundschaft kündigt wegen der Hochzeit oder mir auch da nur Stress macht, dann würde ich denken, ja, dann habe ich mich leider jahrelang in dir getäuscht. Dann bist
Danke für den Filter.
So. Genau, so, dann ciao. So, dann war es das jetzt halt irgendwie auch einfach. Ende Gelände, nerv mich einfach nicht weiter, weil, also ich wäre so enttäuscht, und würde mir, also wahrscheinlich auch ein bisschen von mir selber, dass ich mir denke, habe ich mich so in diesen Menschen getäuscht, dass die nicht checken, dass sie mir da jetzt nicht reinlabern sollten? Was denken die denn, dass ich mir keine Gedanken mache? Dann würde ich auch so leicht sauer werden, dass ich denke, dass ich mir schon Gedanken mache und nicht einfach nur, keine Ahnung, Leuten was Böses will, sondern ich denke ja schon auch nach. Und wenn du mir das absprichst, ja, dann verpiss dich halt so. Dann, wer bist du eigentlich? Oh,
ja, genau das. Ich meine, das ist sowieso, am Ende des Tages ist es sowieso oft nicht leicht, irgendwie da so, den, das, also für sich selber, dass man selber mit sagt, hey, das ist irgendwie, das ist ein Setup, das von allen Seiten passt. Du hast immer Kompromisse, du musst immer irgendwo Abstriche machen. Das ist nie so,
auch untereinander. Sagst, oh. Also ihr habt ja, die beiden wichtigen Personen haben ja auch unterschiedliche Vorstellungen von diesem Tag im Zweifel.
Das plus dann halt eben einfach, also du entscheidest ja gewisse Dinge, sowas wie, oh, das ist das Budget, was man so hat, was ja auch nicht unlimited ist. Für die wenigsten ist das unlimited. Aber dass man sagt, ja, okay, und wir wollen halt einen gewissen, weiß ich nicht, eine gewisse Feier machen, dann ist es halt, gibt's halt einen gewissen Rahmen, den du füllen kannst. So, und damit hast du schon das erste Problem, weil du kannst nicht alle einladen, die du kennst. So, so das heißt, egal wie du es drehst und wendest, du kommst immer an Punkte, wo du schwierige Entscheidungen treffen musst. So, und ich glaube, das, was du sagst, die man uns unterstellen, du hast dich gut darüber nachgedacht, dass die Entscheidung falsch getroffen ist. So, mit welchem Recht behauptest du das jetzt? Woher kommt dieser Gedanke? Bist du eigentlich. Ja, und das ist einfach nur arrogant und überheblich.
Voll.
In dem Fall.
Ja, und auch man mischt sich in Sachen ein, die einfach nichts angehen. Also selbst als, selbst als Eltern nicht sozusagen, also als kein anderer sozusagen, ne, klar, man kann unterstützen, man kann Hilfe anbieten und so weiter und so fort, alles cool. Aber da muss man eben auch damit leben, wenn diese Hilfe abgelehnt wird oder wenn, keine Ahnung was, wenn dann sich auch anders entschieden wird, so nach dem Motto, ja, so macht man das, wir haben das immer so gemacht, ja, wir machen es aber anders, ist halt unser Tag so. Und nicht irgendwas, wo du was aufholen musst von dir früher, weil du es nicht gehabt hast oder whatever. So.
Ja, ja, ja.
Ja. Schön. Gutes Thema. Ich mag das.
Ja, wird auf jeden Fall noch mehr zu erzählen geben, wahrscheinlich die nächsten Wochen, Monate. Ja. Aber jetzt erstmal so, ich glaube, der Block Location war jetzt tatsächlich relativ unspektakulär. Aber, ne?
Also wenn der jetzt einmal safe ist, dann ist jetzt der Rest erstmal so ein bisschen, Brautkleid haben wir eben gelernt, ist noch ein Ding irgendwie.
Genau, das wird jetzt alles nächsten Wochen und Monate angegangen. Manche Sachen früher, manche Sachen später. Aber ich finde, das ist erstmal ziemlich beruhigend für mich jetzt gewesen zu sagen, okay, in, sagen wir, in Summe 5 Stunden Arbeit, also mit Suche, Anschreiben, dahinfahren, sich das angucken und sagen, passt, das waren nicht mehr als 5 Stunden Arbeit in Summe, ist das Thema durch. So. Und alles andere ist halt dann, vieles macht ja dann auch plötzlich, kann ja auch Spaß machen. So,
soll's
sagen, ey, DJ, schick mal Sample und so.
Ja, klar.
Macht mir sowas, keine Ahnung.
Soll es ja. Soll ja cool sein. Also, es soll ja auch Spaß machen. Also, weil man hat ja auch selber dann schon manche Hochzeiten mitgemacht, wo man denkt so, ah, das haben wir Bock, ein bisschen anders zu machen. Oder das wollen wir vielleicht genauso machen und so. Und dann vielleicht auch selber an die Grenzen zu stoßen und zu merken, ach so, deswegen klangen die DJs auf allen Hochzeiten gleich. Weil, wenn der nicht gleich klingen soll, kostet der das 10-fache. Schade. Also, klingt der bei uns auch gleich.
Und da auch da, ne? Manche sagen, das ist total wichtig, andere sagen, hey, das wird irgendwie mit 2-3 Stunden des Abends füllen. Ja. Das ist so Randthema fast schon. Das ist egal. Also ein bisschen Musik im Hintergrund laufen, wenn gut ist. Und kurz. Ja. Wie sagt man so schön? Watch but don't judge oder so?
Listen but sagt don't judge, glaube ich, oder? Das soll jetzt gerade der Trend,
Fall,
oder? Ist so dieses Listen but we don't judge, oder? Oder was meinst du gar nicht?
Ja, ich fand das immer doof, weil man muss ja auch gucken.
Stimmt.
Viele judgen mit ihren Augen, weißt du, was ich meine?
Sense, müssten wir sagen. Irgendwas mit den Sinnen wahrnehmen. Weil man kann es ja auch vielleicht schmecken. Vibe. Wenn das Essen nicht schmeckt, sense, but don't judge. Sag's mir halt nicht. Was bringt das, wenn ich nachher der Braut sage, ja, beim Essen hat ein bisschen Salz gefehlt. Halt dein Maul!
Ja, du als so salzsüchtiger Onkel Norbert, komm mal klar.
Ach, schön.
Yes.
So. Damit
schon mal gleich was zu essen.
Packen wir es jetzt, apropos geil. Salz, genau.
Yes.
Peace out!
Peace out.